KulturpessimistInnen, Folge 92. Ich begrüße euch herzlich. Ich bin der Christopher. Zu meiner Linken sitzt die Rebecca. Hallo Rebecca.
Grün-Weiß VfL.
Sie kommt gerade aus dem Stadion. Und woher der Erik gerade kommt, das sagt er uns jetzt.
Ja, moin. Eisern Union, Eisern Union.
Nein, wir sind
das
immer noch
kein schon Fußball-Podcast. Eine Weile her.
Fußball, ne?
Ja.
Wenn man's nicht kennt, würde man es verbieten müssen. Nee, also.
Man muss dazu sagen, wir nehmen heute am Tag des Finals der Europameisterschaft im Basketball auf.
Die Eurobasket.
Und Christopher hat diese Woche, die letzte Woche der des europäischen Basketballs dazu genutzt, für sich die Theorie zu entwickeln, dass die Deutschen Quatsch damit gemacht haben, Fußball zu ihrer Hauptsportart zu machen, wo doch im Basketball sehr viel mehr passiert und mehr Körbe fallen und so.
Ja. Prove me wrong. Nee, bitte nicht. Das könnte gefährlich sein aktuell. Wir gehen sofort über zur hoffentlich jetzt sich wieder beruhigt habenden Feedbacki.
Willst du nicht vorher noch sagen, was unser Thema sein wird?
Das erfahren die Leute ja gleich. Außer steht es im
und
Titel.
Willst du nicht vorher noch Hallo sagen? Wir haben dich noch gar nicht begrüßt.
Ich habe am Anfang Hallo gesagt.
Ich wollte gerade sagen, hat er.
Das ging so schnell, das hast du gar nicht gemerkt. Das ist hier so, zack, zack, zack.
Ah, so vorbereitet war die Moderation
Erik, wir haben ihn gleich. Warte, Erik. Mann! So, jetzt Feedbacki oder wollen wir noch was anderes besprechen?
Ja, wir können gerne die Feedbacki machen. Es ist nämlich richtig viel los in der Feedbacki heute.
Ja, ich habe es gesehen, Text über Texte.
Genau, wir haben ja letztes Mal über Superman gesprochen. Ihr erinnert euch, also den Superman-Film von James Gunn aus 2025. Und es ist ein bisschen Feedback eingegangen. Einmal von Jasmin, ihr erinnert euch, Jasmin hat ja uns auch einen Audiokommentar geschickt gehabt, den wir in der Folge abgespielt haben, zum zynischen Worldbuilding. Und da erklärt sie noch mal ein bisschen was, hat sie ein bisschen was in der Launch noch mal geschrieben als Erklärung, weil wir das vielleicht nicht ganz richtig verstanden haben letztes Mal, was sie gemeint hat. Ich finde das Worldbuilding zynisch, nicht die Figur Superman oder die Botschaft des Films, aber die Corporate Superheroes und dann Peacemaker im Fernsehen wieder, was für eine Zeitung der Daily Planet ist, wo in einem Interview selbst Lois die Position des Diktators einnimmt und both sides argumentiert. Der Besitzer der Justice Gang taucht ja auch noch auf und sagt sowas von sowohl Konservative als auch Liberale. Ich hatte das Gefühl, dass Superman sehr einsam in der Welt ist mit seinen Überzeugungen. Und dann eben eine US-Regierung, die KZs duldet als Canon im Film. Die Affen, die Gewalt gegen Frauen, aus der Eve ausbrechen kann als kleiner Lichtblick. Die Camp-Besatzung in Boogaloo-Hawaii-Hemden. Zu zeigen, wie schnell die Bevölkerung eben doch den finstersten Impulsen folgt. Und Leuten wie Luther glaubt und für ihn arbeitet. Auch hier sehr gute Ausstattung, die sich mit rechtem Design beschäftigt hat. Der offene Hemdknopf über dem riesigen Windsor-Knoten von Luthers Krawatte zum Beispiel. Aber mich hat es eben bedrückt, weil es so nah an unserer Welt ist. Die Kinder in Käfigen waren übrigens schon in Trumps erster Amtszeit ein Ding und Guantanamo noch länger private Gefängnisse, die Abschiebelager in Ruanda und der Türkei. Und ich habe halt auch Suicide Squad und ein paar Folgen Peacemaker gesehen und das fand ich ganz unangenehm. Also ein Gegengewicht, ein zynischer Blick auf die USA, aber auch Karikaturdiktatoren zum Ermorden als Darstellung anderer Länder. So macht mir das Actionkino eben keinen Spaß. Womit ich nicht sagen will, der Film ist schlecht oder nicht sehenswert, aber als Popcorn-Kino hat er eben nicht funktioniert für mich. Vielleicht habe ich noch mal ein anderes Bedrohungsgefühl durch den aktuellen Faschismus. Genau, das noch mal als Erklärung zum, was genau zynisch ist in dem Film in Jasmins Augen. Und dann noch ein weiterer Kommentar von Jasmin zum Thema Traumaverarbeitung, über die wir auch gesprochen haben. Also genau, ich lese noch mal vor. Ich höre gerade die Folge am Punkt von Traumaverarbeitung in der eigenen Vergangenheit und dass James Gunn sich selbst einbringt mit der Botschaft von Supermans Eltern. Ist auf jeden Fall eine Lesart. Ich hatte es auch als Aussage über White Supremacy verstanden. Also die Erwartung von Supermans Kultur ist es, andere zu unterwerfen, und es wird ihm im Grunde als Aufgabe in die Wiege gelegt. Aber er kann es durchbrechen, weil er schon eine andere moralische Prägung und Einflüsse bekommen hat, bevor es an ihn herangetragen wird. Aber auch ein Beispiel, dass auch er anders hätte indoktriniert werden können. Ich las letztens, die Aufgabe von Superman als Film ist es, uns glauben zu lassen, dass ein machtvoller weißer Mann seine Privilegien für das Gute einsetzt. Und das finde ich wiederum aus Hollywood-Studio-Sicht und wie wir die Studios so kennen, gar nicht so einen falschen Gedanken, dass das mitschwingen könnte sozusagen, indem man uns ihn als so einen inhärent gute Person darstellt. Genau, so viel von Jasmin. Und dann hat sich noch Christian zu Wort gemeldet. Christian Steiner, über den Daniela uns als Feedback schrieb. Ich glaube, ihr habt in den ersten 20 Minuten der Folge häufiger Steiner als Superman gesagt. genau, und Christian hat noch eine Ergänzung zum Thema fehlende Origin Story. Er schreibt: Ist euch aufgefallen, dass wir als Publikum zum ersten Mal nichts über Krypton wissen? Vielleicht weiß Superman sogar ein bisschen mehr als wir, vermutlich aber nicht viel. Wir sind zum ersten Mal erzählerisch auf dem gleichen Wissensstand zu seiner Herkunft wie er. Wie cool. Ja, haben wir so tatsächlich letztes Mal nicht besprochen. Finde ich eine sehr gute Beobachtung.
Ja, mir hätte es da zum Beispiel auch gar nicht aufhalten können.
Weil du noch nie einen Superman...
Da hätte ich ja die anderen Filme als Vergleich wissen müssen. Ja.
Und dann noch ein Lob, ich glaube vor allem in Eriks Richtung von Kluka. Bei der Superman-Folge kann man gut mitlachen. Muss man erstmal schaffen, in dem Film einen Hund einzubauen, der unsympathisch ist. Ich erinnere mich, das war ja ein Punkt von Erik. Letzte Woche wollte ich schon sagen, letzte Folge. Und zu guter Letzt haben wir ja noch Edel-Outtake-Hörer Stefan Proksch, der zu unserer Episode schreibt: Intro, Feedbacki, Film noch nicht gesehen, gleich Skip. Bei den Kulturpicks kurz geweint, Grüße, Outtakes, Mega-Folge. Und ihr dürft uns natürlich ganzjährig bewichteln. Damit meint der Esel und Teddy, wir hatten darüber gesprochen. Und da habe ich auch gefragt, warum er denn geweint hat bei den Kulturpicks. Und da meinte er, weil wir nicht den 1-Cent-Weltrekordversuch als Kulturpick hatten. Vielleicht holen wir das nach. Erik, willst du kurz was über den 1-Cent-Weltrekordversuch von Esel und Teddy erzählen?
Ja, die haben ja so einen Weltrekord eingereicht. Ursprünglich war das, dass sie die 6 Euro Anmeldegebühr mit Spenden wieder reinholen, mit 1 Cent Spenden. Das wären 600 Stück gewesen. In der letzten Folge kam raus, dass dieser Rekordversuch abgelehnt wurde, weil er zu spezifisch ist. Er hat aber schon einen neuen Weltrekordversuch eingereicht für den größten Mikrospenden-Einnahmetopf sozusagen. Das ist auch dann was man überbieten kann, wenn es denn jemand überbieten wollte.
Das heißt, es wird weitergesammelt, damit es auch der größte wird sozusagen. Ja. Sprich, wir verlinken euch einfach, wenn ihr das auch eine lustige Idee findet, selbst wenn ihr Esel und Teddy vielleicht bisher nicht gehört habt, verlinken wir euch in den Shownotes einmal die aktuelle Episode, wo das nochmal genau erklärt wird. Und dann könnt ihr vielleicht auch genau 1 Cent beisteuern, damit ins Guinness-Buch der Rekorde diese neue Marke eingetragen wird.
Genau, und Teddy, was vielleicht noch eine Idee wäre von mir, da muss die Folge jetzt natürlich vom Podstock rauskommen, aber das schaffen wir, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Auf dem Podstock eine Spendendose hinzustellen, wo Leute ihre 1 Cent hineinschmeißen können. So müsst es natürlich irgendwie einen Ausfüllbogen dazu mit hinlegen, dass man die Cents auch sozusagen personalisieren kann, weil es darf ja bloß pro Person auch 1 Cent reinkommen.
Das stimmt. Sehr gut. Das war's von der Feedbacki. Vielen Dank für das reichhaltige Feedback. Es kam dieses Mal sowohl über Blue Sky als auch in der Lounge rein. Ihr wisst ja, unsere Lounge, ist eine kleine Telegram-Gruppe, in der wir uns zu Filmen und Serien austauschen und eben manchmal auch zu unseren Episoden. Und falls ihr von dem Intro dieser Episode vorhin angefixt wart. Wir haben dann jetzt auch einen kleinen Fußball-Untergruppe. In die muss man natürlich nicht eintreten, aber wer möchte, kann da auch mit uns über Fußball quatschen. Also nicht mit Christopher, aber mit Erik und mir. Dann zurück zu dir, Christopher.
Ja, ich kann den Ball direkt weitergeben, weil wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema, was ich ja bisher nicht verraten habe und es für die HörerInnen auch keinen Weg gab, es herauszufinden.
Ja, so ist das im Podcast.
So ist das im Podcast.
Gibt nur die Audioaufnahme und sonst kein Begleitmaterial.
Die Audioaufnahme wird ganz, ganz neutral über einen Lautsprecher eingespielt, der sich irgendwo im Raum befindet, ganz geheim.
Man weiß auch nicht, wann es losgeht.
Also, falls ihr so eure Podcasts konsumiert, dann darf euch jetzt Erik verraten, worüber wir heute sprechen.
Genau, wir sprechen heute über die vor kurzem erst, also vor 2 Tagen zu Ende gegangene Staffel 2 von Star Trek Strange New Worlds.
Staffel 3.
Staffel 3, Staffel 3 schon. Uiuiuiui. Und da habe ich mir mal überlegt, als Einstieg nochmal zu gucken, wie sind wir eigentlich hierher gekommen, dass wir Strange New Worlds haben und ein bisschen die Geschichte nachgezeichnet. Also angefangen hat das ganze Jahr mit den neuen Star Trek Serien sozusagen 2017. Da hatten wir im September 2017 Star Trek Discovery, die erste Staffel, die ja noch so komisch über 2 Hälften aufgeteilt wurde. Ihr erinnert euch vielleicht. Mhm. Und dann die 2. Staffel im Januar 2019, die ja viele Neuerungen gebracht hatte. Also die hat dann die Enterprise wieder zurückgebracht. Die hat Ensign Mount als Christopher Pike und Ethan Peck als Spock eingebracht. Und diese Aspekte sind ja wirklich sehr gut angekommen, sodass Fans auch wirklich sehr, sehr nachgefragt haben nach einer Pike-Serie. Und ja, die Pike Enterprise, wir wollen mehr davon sehen. Und Christopher Pike als Captain ist so gut dargestellt worden. Ich habe hier mal einen Quote rausgeschrieben, weil er sagt ja so tolle Sätze wie "Giving up our values in the name of security is to lose the battle in advance." Was ja auch im Discovery-Panel zum Beispiel sehr beliebt war, der Satz. Und nach vielen Nachfragen und Bitten der Fans hat Paramount dann Strange New Worlds bestätigt, was dann im Mai 2022 am 5. Mai mit der ersten Folge begonnen hat und wo wir jetzt auch schon wieder in der 3. Staffel sind.
Der 3. von voraussichtlich 5, also 2 genau, weitere sind schon bestätigt. 5.
Ja, 2 weitere sind schon bestätigt und vielleicht auch direkt schon als Downer oder auch nicht, je nachdem wie man sieht, ist das Ende auch schon festgelegt sozusagen.
Naja, aber 5 Staffeln ist schon eine gute Zielgröße für eine Serie, vor allem weil es ja auch eine 5-4-Mission ist, also es kommt ja alles hin.
Genau, gute Zielgröße, vor allen Dingen darum, dass das ja irgendwann mal in eine feste Anbindung sozusagen endet. Also man weiß ja schon, wo drauf es hinausläuft und irgendwann wäre es vielleicht auch ein bisschen zu lang und breit gezogen. Aber da kann man sich sicherlich drüber streiten. Aber wie war denn damals, vielleicht um noch mal ein bisschen kurz das aufzuklären, wie war denn damals so euer Gefühl für so eine TOS, ja, ihr war ja da an Bord, hattet ihr da Hype drauf oder hattet ihr eher so dieses Gefühl, naja, nochmal der alte Wein aufgekocht, da habe ich jetzt gar keine Lust dazu.
Alte Wein aufkochen, macht man das so?
Glühwein.
Im Erzgebirge.
Der alte Wein in alten Schläuchen.
Alter Wein in alten Schläuchen.
Das ist Strange Worlds zum Glück nicht geworden, alter Wein in alten Schläuchen.
Naja, reden wir nochmal drüber.
Genau, also damals, du hast ja gesagt 2002.
2022.
Entschuldigung, 2022 war ja Discovery noch nicht vorbei, sondern lief noch. Und Hörende dieses Podcasts wissen ja, dass ich ein großer Fan der Serie Discovery war. Und es war dann so ein typisches Phänomen von, jetzt kommt eine Serie, die vor allem die Leute befriedigen soll, die die Discovery scheiße fanden, die ganzen alten Star Trek Fans. Und deshalb hatte ich eine kleine Abwehrhaltung in mir, muss ich gestehen, weil ich dann quasi die Gegenposition einnehmen wollte, ne? Und habe dann aber schnell gemerkt, dass man auch beide mögen darf. Also das ist in Ordnung, ja, man darf beide Serien mögen. Es ist verrückt, ich weiß, also das zu durchschauen, aber es ist mir gelungen, man darf beide Serien mögen. Und so war ich dann ziemlich schnell ziemlich zufrieden. Ich habe ja von TOS damals ein bisschen was geguckt, 1,5 Staffeln oder sowas. Also mit damals meine ich nicht, als es herauskam, so alt bin ich auch noch nicht. Aber so als ich angefangen habe, mich mit Star Trek zu beschäftigen, ist jetzt nicht so mein Traumding irgendwie. Aber ich meine, Anson Mount und Ethan Peck, die mochten wir auch beide in Discovery. Und das war jetzt schon, also die mochte ich, die durften ruhig weitermachen. So, das war so ein bisschen meine Ausgangssituation, würde ich sagen. Kannst du dich noch erinnern, Christopher?
Ja, ich hatte, glaube ich, eine sehr ähnliche Meinung. Also ich fand, mochte nicht, dass diese Serie jetzt genommen wurde, um damit auf Discovery einzuschlagen. Ich fand es dann doch ganz gut. Jetzt die dritte Staffel, da werden wir jetzt ja gleich nochmal drüber sprechen, wie wir die fanden. Aber so die ersten zwei Staffeln, das war schon schöne Star Trek-Kost. Es war dann natürlich auch schön, diesen Crossover Richtung Lower Decks zu machen. Sind absolut sympathische Charaktere und Schauspielerinnen. Ja, also ich konnte mich dann damit auch versöhnen und habe jetzt nur noch für Leute, die das nutzen, um auf Discovery damit einzudreschen, ein müdes Lächeln übrig.
Und du, Erik?
Genau, ich war zu dem Zeitpunkt, als das rauskommen kam, hatte ich schon auch viel Hoffnungen in eine Serie, weil die war ja schon so ein bisschen auch angelegt als Serie, in dem Space Exploration wieder mehr im Vordergrund steht und sozusagen mit einer offenherzigen Erwartung und Optimismus da in diesen Weltraum rauszugehen und Abenteuer zu erleben. Und ich finde, das haben sie am Anfang auch sehr gut gemacht. Also worauf ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt eher weniger Lust hatte, war die Voraussicht auf eine mögliche zynische Sektion 31-Serie. Und ich war halt immer so der Meinung, eigentlich braucht es eigentlich aktuell in der Zeit, Klammer auf, das war die Zeit nach Trump, wo wir noch nicht wussten, dass Trump nochmal kommt, Klammer zu, die uns einen positiven Zukunftsausblick wiedergibt. Und das haben sie am Anfang auch sehr gut gemacht. Wie sie es jetzt machen, müssen wir noch diskutieren.
Genau. Machen wir sicher auch heute noch zu Genüge. Ich will auch noch mal herausstreichen, dass ich wirklich viele Dinge richtig, richtig gut fand an der Serie, die ersten beiden Staffeln. Also zum Beispiel gibt es ja eine legendäre Musical-Folge in Staffel 2. Musical-Folgen sind ja oft der Punkt, an dem sich ein Fandom spaltet. Die diese Musical-Folge genial oder die sie richtig scheiße finden. Und ich gehöre zur Genial-Fraktion. Also ich fand die wirklich herausragend, weil sie im Gegensatz zu vielen anderen Musical-Folgen auch noch in Universe eine Erklärung dafür gefunden hat, dass jetzt alle Leute plötzlich singen und auch dafür, welche Lieder sie wann, wo, zu welchem Zeitpunkt singen und so, fand ich wirklich eine extrem starke Folge. Und so würde ich sagen, dass ohnehin sowas wie so Special-Folgen, du hast ja auch schon das Crossover mit Lower Decks erwähnt, Christopher, dass das ein bisschen eine große Stärke dieser Serie auch geworden ist. Und das würde ich fast für diese Staffel auch weiterhin sagen, dass es so ein, zwei Special-Folgen gibt, die ich nach wie vor richtig gut fand. So. Also, dass sie so eine Stärke darin hat, einzelne kleine Geschichten auf eine besondere Art und Weise zu erzählen, die jetzt nicht unbedingt was mit dem großen Ganzen der 5-4-Mission und der großen Fragen des Universums zu tun haben, sozusagen.
Ja, dann können wir direkt vielleicht mal noch ein bisschen über die generelle Erzählstruktur der Serie vielleicht reingehen, weil das ja schon sehr so genremäßig so ein Switch-Thema ist. Also dass es immer wieder ein buntes Genre-Hopping ist. Also zum Beispiel in dieser Staffel hatten wir Alien-Horror, wir hatten Zombies, wir hatten Holodeck Knives Out Murder Mystery, wir hatten Folgen, die schon fast an Doctor Who-Settings angelehnt, Doctor Who-mäßige Settings angelehnt sind, da mit diesem mit dieser Ruin, mit dieser Ausgrabungsstätte und so weiter.
Inklusive Finale. Ich würde das auch sehr in der Doctor Who-Linie zusammendenken.
So. Und das Finale. Wie seht ihr das? Gefällt euch das? Oder vielleicht hattet ihr Highlight-Themen diese Staffel?
Ja. Ich fand die Einzelfolgen, also die auch weniger vielleicht mit dem Staffelplot zu tun hatten, eigentlich am besten. Ich fand die Zombie-Folge super, weil das war ein richtig schönes Genre-Fernsehen, wenn man es so nennen kann. ist ja auch eine Referenz hier, Ken Fori, der Planet, das ist ja eine Referenz auf einen bekannten Special Effects Menschen aus der Zombie-Genre-Welt.
Ah, siehst du, wusste ich noch gar nicht.
Das habe ich dir damals aber auch erklärt.
Ja, und das habe ich bestimmt wieder vergessen.
Genau. ich fand, es gab tatsächlich mal eine Q-Folge, hatte ich so nicht erwartet, aber ich glaube, viele Leute fanden die nicht so gut, weil die halt schon ein bisschen kitschig war, aber es hatte natürlich für mich den Vorteil, dass es Q war und dann war es auch noch Rhys Darby als, na sagen wir mal, Son of Q. Was ich extrem lustig fand, und Rhys Darby ist einfach, bringt immer sehr viel Value rein. Ich fand dafür andere Folgen, die quasi nichts mit dem Staffelplot zu tun hatten, richtig kacke. Deswegen war es eine kleine Achterbahnfahrt für mich, diese Staffel.
Ich würde auch wenn die zum Beispiel Patton Oswalt auch hatten, auch einer, der generell Sachen besser macht.
Das stimmt, generell schon.
Hier nicht.
Hier hat er nicht so viel, also ja. Kommen wir zu den kritischen Sachen, kommen wir vielleicht erst nochmal die Folgen, die wir richtig gut fanden. Ich würde noch die vorletzte Folge der Staffel, das ist für mich mit Abstand die beste gewesen, wirklich mit großem Abstand. Und es war auch wieder eine, die so ein bisschen aus dem Rahmen fiel, obwohl natürlich ein Teil der Handlung angelegt war vorher, weil es war ja so ein bisschen eine Lieutenant Ortega Standalone-Episode und das Trauma, was Lieutenant Ortega sozusagen dort in der Episode aufarbeitet, ist ja eins, was wir am Anfang dieser Staffel in der Folge, die noch quasi eigentlich die letzte Folge der letzten Staffel war, was da so seinen Anfang genommen hat und wo wir währenddessen erlebt haben, dass das für Lieutenant Ortega nicht so leicht ist, damit umzugehen, mit dem Trauma, was die Gorn ihr zugefügt haben. Und genau, sie landet ja dann auf einem Planeten, wo, also der sehr hostile, wie sagt man auf Deutsch?
Lebensunwirtlich.
Ja, also ein Planet, auf dem es eigentlich wenig Überlebensmöglichkeiten gibt, der sich aktiv quasi gegen seine BewohnerInnen wehrt. Und sie stellt dann fest, dass es eine zweite Person dort gibt, nämlich eine Gorn.
Pilotin.
Frau, Pilotin, die somit der Rasse angehört von Wesen, die Lieutenant Ortega das Trauma zugefügt haben. Und dieses, wie die beiden sich so im Laufe der Zeit annähern und was dann mit den beiden passiert, das fand ich stark. Und ich fand auch das Ende dieser Episode mindestens interessant. Ich weiß noch nicht, also ich vermute, das wird noch mal aufgegriffen. Da wird ja noch mal,
das ist, kommt in TOS noch mal vor.
Genau, da wird ja noch mal eine ganz andere Alien, also vermutlich Alien-Art irgendwie eingeführt, die das Ganze wie so eine Art soziales Experiment extra aufgebaut hatten, diese Episode. Und auch das fand ich einen spannenden Twist noch mal da reingebracht. Hätte man auch ohne das machen können, aber auch, weil es noch mal die moralische Frage aufgeworfen hat. Also das fand ich wirklich so eine Star Trek-Folge, wie sie im Buche steht, in der so, also ne, so Planet of the Week, nicht ganz Monster of the Week, aber vielleicht auch so ein bisschen und wir so ein bisschen in einen Charakter mehr reingucken konnten, mit moralischer Frage, die hat mir sehr gut gefallen.
Da bin ich auch sehr froh drum, dass sie diese Staffel jetzt endlich mal wirklich Ortegas mehr geben. Sie hatten zwar letzte Staffel schon so getan, als geben sie eine Ortegas-Folge, die war aber mehr oder weniger bloß, ich bin Ortegas, ich fliege das Schiff. Und da kriegt man hier diese Staffel schon nochmal deutlich mehr Tiefe zu der Figur, was ich gut finde und wichtig. Und ich greife mal noch meine Highlight-Folge raus. Das ist auf alle Fälle die Murder-Mystery-Folge, weil die so im Gesamtkonzept so viele Punkte hat, die mir gefallen hat. Das fängt an mit dem mit dem Star Trek Spoof am Anfang und dann eben dieses Murder Mystery, was für mich total den Sweet Spot wieder den Itch scratched sozusagen und ja, eben auch wie Thursday Murders Club zum Beispiel genau wieder in dasselbe Genre reinschlägt, so ein schönes Murder Mystery erzählt. Und auch am Ende noch die Outtakes, die sie produziert haben für die Star Trek Spoof-Serie, fand ich auch sehr, sehr lustig und sehr unterhaltsam. Deswegen hat mir die Folge sehr gut gefallen und die hat mich sehr gut unterhalten.
Das war ja eine Holodeck-Folge und das ist ja so ein klassisches
TNG-Ding,
ne? Da gab es öfter diese, wo es auch immer die lustigsten Memes draus gibt, weil sie da irgendwelche lustigen Robin Hood-Kleider oder sowas anhaben.
I'm not a merry man, Sir. es gibt halt hauptsächlich TNG, weil es davor kein Holodeck gab und das ist jetzt hier der Gag, dass sie quasi die Beta-Version vom Holodeck bekommen haben und das austesten und am Schluss merken, dass das viel, also wer so wahnsinnig ist, das ist auch viel zu gefährlich, wer sowas in ein Raumschiff einbaut.
Ja.
Genau, was ich bis zur letzten Staffel auf alle Fälle besser gemacht fand, war dieses, sie haben zwar dieses episodische Erzählen, aber man merkt trotzdem, dass die Figuren die Episoden erlebt haben und dass es eine individuelle Entwicklung und eine Entwicklung von Beziehungen zwischen den Figuren, zwischen den Folgen gibt. Sowas hat zum Beispiel TNG aus meiner Sicht schon eher vermissen lassen. Selbst nach einem burgifizierten Picard, da gibt es dann halt noch die eine Folge Family, wo es noch ein bisschen auf das Trauma rausspielt, aber danach ist es eigentlich wieder mehr oder weniger vergessen. Und das wurde halt hier bisher besser gemacht. Ich habe hier in der dritten Staffel so ein bisschen das Problem, dass es so komische On-Off-Themen gibt. Die tauchen dann mal in einer Folge auf und dann sind sie wieder egal. Und dann tauchen sie drei Folgen später wieder auf, so Beziehungsthemen zum Beispiel oder Themen, die eine Figur sozusagen treiben und steuern. Und ja, ich finde das ein bisschen, da haben sie ein bisschen das Maß verloren für mich, diese Staffel.
Und ich habe eine Theorie dazu. Ich glaube, also ich sehe das ähnlich und ich glaube, es hat damit zu tun, dass es halt immer mehr Charaktere werden, dadurch, dass sie halt nach und nach unbedingt ja die TOS-Crew einführen müssen. Mhm. Ne? Also wir haben ja jetzt quasi erst den Bruder von Kirk in der letzten Staffel, glaube ich, dazu gekriegt. Ne? Ja. Und dann ist jetzt James T. Kirk selber ab und zu dabei. Wir haben Montgomery Scott, aka Scotty, dazu gekriegt. Irgendwie habe ich das Gefühl, das tut der Serie nicht gut. Und damit sind wir ein bisschen vielleicht auch wieder bei deiner Ausgangsfrage, Erik. Der Frage, ist es gut, eine Serie zu machen, zum wiederholten Male bei Star Trek, wo man eigentlich schon weiß, was das Ende sein muss, sozusagen. Weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich habe schon das Gefühl, ich hätte eigentlich lieber so die OG-Crew, also die OG-Crew jetzt hier in dieser Serie, noch länger einfach in der Konstellation gesehen,
wie sie da waren. Es gibt auch so komische Szenen am Ende von, wo waren das, wo Scotty und James Kirk, ich glaube am Ende der Silat-Folge, in der Bar sitzen und man so sagt, ja, das ist jetzt, sie freunden sich an, der Beginn der Freundschaft. Und das hat halt nichts mit der OG Strange New Worlds Folge Crew zu tun. Und ich wette mit euch, ich schließe jetzt hier offiziell die Wette ab, wir werden in den nächsten zwei Staffeln noch Pille, Chekhov und Sulu zu sehen bekommen, mindestens einmal.
Auf jeden Fall.
Ja, Pille werden sie auf alle Fälle noch einführen.
Ja.
Das ist ja sozusagen das Triumvirat, das müssen sie ja machen.
Ja.
Quattro-Virat,
ja.
Spock, Pille, Scotty und Kirk.
Und ich fand es eigentlich so eine nette Idee, dass sie quasi ja mit Number One und Uhura zwei Figuren aus TOS genommen haben, die so die einzigen Frauenfiguren da waren und Number One ja auch nicht besonders lange.
Ja, nur halt in dem Piloten.
Richtig.
Und, ja, und Betel.
Die ist, okay, das habe ich schon
kommt
wieder.
Kommt die auch in TOS vor?
Keine Ahnung.
Kommt auch in TOS vor.
Ah, ja,
aber auf jeden Fall war das, also fand ich das damals in Staffel 1 so charmant, dass sie ausgerechnet diese beiden Frauenfiguren aus der Originalserie genommen haben und eben nicht also und Spock halt, weil und er Nurse auch...
Chapel.
Ach ja, die dritte Frauenfigur, richtig.
Nurse Chapel meine ich, nicht
Ah, okay.
Ja, die dritte Frauenfigur, vollkommen richtig. Und halt Spock, weil er aus Discovery mit rübergeswiped ist sozusagen. Aber dass sie eben gerade nicht Kirk und Pille und Scotty und so rausgeholt haben. Und also ein bisschen stört es mich, muss ich zugeben. Und ich glaube, das hat halt damit zu tun, dass wir jetzt, also dass sie jetzt einen immer größeren Cast kriegen, aber auch keinen der Fanlieblinge sozusagen verabschieden wollen. Und dann kann halt von jedem immer nur ab und zu mal wieder dessen Geschichten erzählt werden.
Ja, es ist ehrlich gesagt nicht mein größtes Problem bei der Serie. Ich finde es ganz entspannt, weil das ablenkt von den anderen schlechten Sachen.
Vielleicht noch kurz als Punkt, als für das Hinterkopf zu allen Kritischen, was wir sagen, ist auch was, was Jesse Gender kurz mal aufgebracht hat zum Beispiel. Aber es ist eine Erklärung und keine Schönredung. Wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, dass es da diesen Writer's Strike gab. Und Jesse Gender hatte auch gebracht, auch der letzte Writer's Strike 2007, 2008 oder wann der war, hat sich ja auch schon noch lange Zeit auf Serien und die Qualität da ausgewirkt. Und genauso kann es hier ja auch zugetroffen haben. Die werden ja sicherlich im Writer's Strike die Staffel noch geschrieben haben.
Kann ich mir schon auch vorstellen.
Ja, okay. Aber
wie Erik ja sagte, das ist keine Schönredung, sondern eine Erklärung, woran es liegen könnte.
Weiß ich nicht. weiß ich nicht. Okay.
Gut, dann wollen wir mal. Also eins der Themen, was ich zum Beispiel schwierig finde, dass es sich nicht so durchzieht, ist diese ganze, wie heißt der Doktor nochmal?
Dr. Corby.
Mbenga?
Der Doktor Mbenga.
Ja.
Wo wieder nochmal aufgebracht wurde, was er in seiner Vergangenheit getan hat und sich auch auf diesem Planeten, auf diese Außenmission mit Pike auch wieder so ein paar Dinge erlaubt, wo man so sagen kann, weiß ich nicht, da müsste es eigentlich schon irgendwie Folgen dafür geben, aber das Ganze gibt halt keine Folgen und wird auch nie wieder angesprochen. Finde ich halt schon schwierig.
Naja, da hat ja die Serie ja einen ganz eindeutigen moralischen Standpunkt zubezogen.
Nämlich?
Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier aufmachen wollen. Diese What is Starfleet-Folge ist da für mich das oberste Indiz, wie die Serie zu ihren Kriegsverbrechern steht.
Erzähl doch mal.
Ich habe so ein bisschen tatsächlich mit dieser Staffel in der What is Starfleet-Folge gebrochen, weil ich den Ansatz ganz spannend fand. Also wir haben ja, es wurde ja auch schon ein paar Folgen vorher eingeführt, der Bruder von Ortegas, Beto, ist Filmemacher, Dokumentarfilmemacher. Und
will zumindest gerne einer sein, würde ich mal sagen.
Genau, und bekommt die Erlaubnis, quasi über die Enterprise eine Dokumentation zu drehen, die heißt dann What is Starfleet? Und wir bekommen so eine Art Mockumentary-Style-Folge. Und da geht es darum, am Anfang wird so ein bisschen provokant die These aufgemacht, naja, Starfleet sagt, okay, wir sind hier Strange New Worlds, New Civilizations, wir wollen erforschen, wollen die Kulturen kennenlernen, aber gleichzeitig ist es halt, haben wir eine militärische Kommandostruktur, wir haben Bewaffnung, wir sind oft in Kämpfe verwickelt und ist Starfleet eigentlich nicht ein imperiales Machtsystem, was nur so tut, als würde sie sich für andere Kulturen interessieren, aber eigentlich geht es darum, die Hegemonie der Starfleet auszubauen und weitere Kulturen in diesen Hegemoniekreis einzubinden. Und dann wird quasi der Handlungsakt der Folge ist, dass es darum geht, dass Starfleet zwei Konfliktparteien oder eine von beiden Konfliktparteien in einem Bürgerkrieg zwischen zwei Planeten unterstützen muss und denen quasi ein Tier liefern muss, wo sie glauben, das ist eher für Nahrungsproduktion gedacht, aber stellt sich heraus, das ist eigentlich eine Waffe. Und dann geht es darum, dass Starfleet das irgendwie wusste, aber die Crew das nicht wusste. Und es geht darum, liefern wir das jetzt und wie verhalten wir uns dazu? Und mein Problem ist, dass das Ganze darin aufgelöst wird, dass man quasi sagt, solange die handelnden Protagonisten moralisch gut sind, ist alles, was sie tun, moralisch gut. Und das, finde ich, ist ganz stark auch angelegt in der Figur von Dr. Mbenga. Mhm. Dr. Mbenga wird ja die ganze Zeit dargestellt, er ist moralisch gut, er hat Gewissensbisse, eigentlich ist er ein guter Kerl, aber kommt immer halt in diese Situation, wo er Verbrechen begehen muss, wo er Leute umbringen muss, wo er wirklich ja, einfach Sachen macht, die so nicht in Ordnung sind. Aber er ist moralisch gut und deswegen ist das in Ordnung, dass, oder sogar gerechtfertigt, dass er das macht. Und so ist im Grunde, also bezieht sich diese ganze What is Starfleet-Folge auf die gesamte Starfleet. Die Starfleet ist quasi moralisch gut, die haben hehre Ziele und deswegen ist alles, was sie vielleicht ein bisschen Fragwürdiges machen, zu entschuldigen, weil ja das Ziel so gut ist und weil wir alle, weil wir das ja so alle wollen. Und ich finde das wirklich eine verschenkte Folge, wo man sich hätte wirklich was trauen können, zu sagen können, ja, Starfleet hat tatsächlich Probleme und Starfleet ist vielleicht doch kritisch zu hinterfragen, inwiefern das alles so richtig ist, was hier passiert. Also ich muss dann denken, bei Star Wars mit Ahsoka, wenn das jetzt quasi wie hier gelaufen wäre, dann wäre die Folge, wo Ahsoka aus dem Jedi-Orden austritt, quasi so gelaufen, dass er sagt, ja, aber die Jedis haben eigentlich gute Ziele. Nee, dann bleibe ich doch dabei. Weil eigentlich sind sie ja gut. Da gibt es so ein paar Leute, die machen manchmal was Falsches, aber immer mit guten Motiven. Und deswegen bleibe ich jetzt dabei. Und ich hätte das viel besser gefunden, wenn diese Folge tatsächlich eine Auswirkung auf die Serie gehabt hätte, wo dann wirklich zum Beispiel Ortegas sagen würde, ja, vielleicht ist das gar nicht so geil mit Starfleet und vielleicht läuft das auch darauf hinaus, dass sie halt, weil sie ja auch in TOS nicht da ist, also irgendwie müssen wir ja diese ganzen Figuren, die wir in TOS nicht kennen, ja auch rausschreiben. Man hätte halt so locker einen Arc starten können, der kann sich ja dann auch über ein paar Staffeln hinziehen, dass sie quasi aus Starfleet aussteigt und immer Starfleet kritischer wird und dass auch andere Figuren Starfleet kritischer wird, dass es vielleicht auch da geht, dass es einen Transformationsprozess gibt. Aber das war wirklich
auch innerhalb von Starfleet vielleicht ein Transformation,
ja, genau,
dass man selber hinterfragt, ja, was tun wir da.
Aber das war wirklich so, also richtig so Post-9-11-Propaganda, so wir sind die Guten und wir kämpfen gegen die Bösen und deswegen ist alles, was wir tun, gut und alles, was die anderen tun, immer böse.
Und am Ende schwindeln sie sich ja auch in der Folge noch raus, irgendwie eine, ich sag mal, moralisch challenging Entscheidung treffen zu müssen, indem sie einfach diesen Space Whale sagen lassen, ja, ich will doch eigentlich nur sterben, lass mich doch einfach in diese Sonne fliegen. Also, dass da niemand, dass sie sich dann nicht mal mehr hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, wir haben jetzt hier diese Situation, dieser Wal, das ist eine Waffe, was machen wir jetzt damit, wo gehen wir damit hin, wie entscheiden wir uns jetzt? Nichts davon, die müssen keine schwere, harte, durchdenkbare Entscheidung treffen.
Das Ziel, ja, nimmt ihnen die eigentlich ab.
Ja, und weil wir auch gar nicht wissen, was die Hintergründe sind. Also es wird halt durch diesen Mockumentary-Style immer so geschickt ausgeklammert, warum jetzt Starfleet die eine Konfliktpartei unterstützt und warum Starfleet auch, also weil die anscheinend wussten, dass das eine Waffe ist, diese Waffe dorthin liefern lässt von der Enterprise. Und das hat für mich so einen Beigeschmack von, ja, lieber Bürger, bitte kritisiere nicht, was wir hier für komische Sachen machen, weil das kannst du eh gar nicht wissen, was hier eigentlich hier im Hintergrund abläuft. Und eigentlich musst du darauf vertrauen, dass wir immer die richtige Entscheidung treffen, weil das ist viel zu komplex und auch geheim. Und das darf man eh nicht wissen. Und deswegen muss man darauf immer vertrauen, dass wir ja moralisch die Guten sind. Also das ist für mich so weit von der Idee von Star Trek entfernt, also dass ich da schon vorwerfen, ja, würde, da hat man halt, keine Ahnung, bei Writer's Track mal so beim Pentagon nachgefragt, ob sie noch ein Star Trek-Skript in der Schublade haben. Also wenn das Writer's Track bedingt ist, dann kann ich mir gut vermuten, dass da ein paar Soldaten angeheuert wurden als Streikbrecher, um das zu schreiben.
Ja, vor allem ist es ja, also ne, ethisch-moralische Fragen verhandeln ist eigentlich das, was Star Trek auszeichnet, ja. Und hier tut man halt am Anfang so, als würde man jetzt demnächst eine ethisch-moralische Frage verhandeln. Aber der Verhandlungsteil wird halt komplett fallen gelassen. Und wie ihr ja schon gesagt habt, es muss nicht mal eine Entscheidung am Ende getroffen werden. Es gibt kein Dilemma mehr am Ende, was eigentlich so eine Entscheidung so schwer machen würde.
Und da muss man sich mal anschauen, also es ist ja auch nicht untypisch, dass Star Trek kritisch gegenüber Starfleet ist. Wir hatten die Data-Folge. Wir hatten in TNG die Folge, wo Starfleet High Command von Würmern unterwandert ist, wer sich daran erinnert. Wir hatten in Discovery die Staffel, wo Starfleet auf einmal von der KI übernommen wird. Wir hatten jetzt auch hier in Strange New Worlds die Staffel, wo Una quasi vor Gericht steht. Und immer ging es gegen Starfleet. Und dann macht man eine Folge, die heißt
Wir hatten vor allen Dingen ja in Deep Space Nine ganz viele solcher Geschichten, wo ja, die Starfleet dann irgendwas schön redet, um sozusagen ihren Krieg gegen das Dominion zu führen.
Genau, und hier haben wir jetzt eine Folge, die heißt literally What is Starfleet? Und es ist im Grunde quasi die Antwort, die ich von der Webseite von Starfleet bekommen würde, in der About Us-Section.
Das ist eine sehr gute Beschreibung, finde ich. Und also da, ich würde noch eine, ich habe ein Gespräch mit Daniel, liebe Grüße, vom Spätfilm letzte Woche über die Folge geführt und würde eine seiner Lesarten hier gerne nochmal mit anführen, nicht als Verteidigung der Folge, aber als was man auch noch darin sehen kann. Also er stimmte unserer allgemeinen Kritik schon zu, aber er meinte, einen zusätzlichen moralischen Punkt, den man verhandeln könnte mit diesem Thema, ist halt, welchen, also wenn du als Dokumentarfilmer mit einem relativ eindeutigen Botschaft im Kopf schon in das Machen deines Films reingehst, inwieweit du dann das Subjekt beeinflusst dadurch, wie du den Film machst, sozusagen. Und ja, das sehe ich in Ansätzen am Anfang der Episode auch wieder. Aber auch das wird ja am Ende quasi komplett aufgelöst und fallen gelassen, ja, als moralische Frage. So, weil er findet ja am Ende einen easy Weg, wie er seine Dokumentation abschließen kann.
Und am Schluss sagt ihm ja Ortega, ja, ist das ja nur, weil du deine Schwester vermisst, also weil du mich vermisst, machst du diese Dokumentation. Also es wird auch so komplett psychologisiert und emotionalisiert, obwohl er ja valide Kritikpunkte äußert. Mhm. Und das geht vielleicht ein bisschen über. Ich weiß nicht, Erik, ob ich da vorgreife.
Ich würde auch noch ein bisschen was dazu sagen.
Dann sag
zu der Folge. Also ich stimme auf alle Fälle Jesse Genders genereller Einstimmung total zu, dass die Folge auch nicht so richtig weiß, was sie jetzt machen will. Also kritisiert sie, will sie jetzt Starfleet kritisieren oder will sie Ortegas Bruder sozusagen so ein bisschen in so eine Truther-mäßige Richtung hinstellen und sozusagen Verschwörungstheorien und Priming sozusagen kritisieren. Ich würde da mal zwei Intertextualitäten anbringen. Also die eine ist zu Doctor Who, also das macht Jesse Gender in ihrem Video auch zum größten Teil auf, den vergleicht oder bespricht ihn und kritisiert ihn auch ein bisschen. Den Vergleich zu Interstellar Song Contest, der ja ganz klar als Israel- und Palästina-Allegorie angelegt wurde, sozusagen bis zu dieser Honigfabrik und allem Möglichen, die da Sponsor sind. Und hier hat man ja auch diese zwei Seiten und du hast einen klaren Aggressor und auf der, die zeigen ja am Anfang auch, wie viele Casualties es gibt. Auf der einen Seite sind es, glaube ich, Millionen, auf der anderen Seite sind es irgendwas 50.000 oder so. Und ich würde aber eine andere Lesart von Dr. Who-Folge auch aus der aktuellen Staffel viel stärker sehen. Und zwar, das ist die Folge mit diesem Truther-Verschwörungstheoretiker, der da auch taucht. Aber ich finde, es ist in der Dr. Who-Folge besser und schlüssiger durcherzählt als hier. Wisst ihr, was ich meine? Die Dr. Who-Folge weiß mehr, was sie sagen will, sozusagen.
Ja, die Dr. Who-Folge hat eine ganz klare Idee von der Botschaft.
Und das kann auch manchmal ein bisschen so bland werden, also dass die Botschaft in so einer Dr. Who-Folge ein bisschen zu sehr vor sich hergetragen wird, aber in diesem Zweifel würde ich es ganz stark als Stärke der Dr. Who-Folge sozusagen im Vergleich zu dem hier betrachten.
Dann lass mich mal auf den anderen großen Kritikpunkt überleiten, den ich habe, den ich jetzt aber auch schon bei Jesse Gender gesehen habe. Sie hatte das genannt, das Evil-Alien-Problem. Also wo ich ja vorher sagte, Starfleet qua ihrer moralischen Selbstverständnis immer gut und alle, die gegen Starfleet arbeiten, deswegen auch immer böse. Und jetzt haben wir auf einmal so viele Evil-Aliens, wo wir denken, das ist doch nicht Star Trek. Also,
das stimmt.
Wir haben, es fängt da, also wir haben halt das Big Bad, literally Big Bad, das sind die Vesta, die, wie ich finde, in einer sehr guten, spannenden Folge eingeführt werden. Also wo es darum geht, dass Chapel und ihr Boyfi Corby einen Alien-Tempel ausgraben, der sich als Gefängnis entpuppt, in dem eine Alien-Ethnie eingesperrt ist, die auf jeden Fall nicht da raus sollte. Also wo sich alle einig sind, die sollten da nicht raus. Die entfliehen dann natürlich Und dann kommen sie wieder am Ende der Staffel, wo es darum geht, dass Captain Batel, die ja quasi jetzt Gorn-DNA, Illyrian-DNA von Una und diese Chimera-Blossom in sich trägt, also irgendwie so
und ein Mensch.
Und Superhuman wird. Und die ist jetzt auf einmal der vorbestimmte Protector, die quasi gegen diese Alien schützen soll. Und ich fand das erst, habe ich gedacht, das ist so ein Gag, weil am Ende von der fünften Folge, wo die Aliens eingeführt werden, sagt halt Pelia, ja, das ist ein uraltes Böse, das ist quasi predates everything we know. Und dann merkt man halt, okay, sie hat das nur für die Kamera gesagt, weil da schon Beto rumrennt. Und dann sagt er, soll ich das nochmal sagen? Soll ich das ein bisschen anders sagen? Und man merkt, okay, das war jetzt einfach nur ein Gag, wo ich gedacht habe, okay, das war sehr komisch auf einmal für Star Trek.
Dann hab ich gedacht, wobei okay, Pelia, also viel, was sie sagt, wirkt, als wäre das eigentlich nur ein Gag.
Genau, genau. Also das ist, würde ich sagen, nicht untypisch, dass Pelia sowas sagt. Ja. Dann wird das aber wieder aufgegriffen, als wäre das gar nicht in der fünften Folge so entschärft worden. So nach dem Motto, ja, die sind tatsächlich einfach böse. Die sind quasi das Böse. Weiter wird das nicht erklärt. Und das ist, wo wir jetzt schon so viel über Doctor Who gesprochen haben, so eine klassische Doctor Who Handwavy. Wir wollen jetzt nicht genau erklären, was das ist, weil das uns lore-technisch irgendwie in Schwierigkeiten bringen würde. Wo ich mir denke, Star Trek, ihr wisst doch, wie Worldbuilding funktioniert. Ihr seid doch dafür bekannt für euer Worldbuilding. Könnt ihr nicht irgendwie euch was ausdenken? Das ist vielleicht eure Aufgabe, euch was auszudenken, wie jetzt diese Aliens in den Kosmos eurer restlichen Lore passen. Geht mal bitte auf Alpha Memory und googelt doch einfach mal.
Memory Alpha.
Ja, so Memory Alpha, genau. und dann denke ich, okay, das könnte jetzt vielleicht der Writer's Strike gewesen sein, dass er der Praktikant was schreiben musste und sich nicht getraut hat. Aber das finde ich halt extrem schwach. Und es macht halt auch überhaupt keinen Sinn, die einfach nur als Evil darzustellen, weil das war bei Star Trek noch nie der Fall. Gleichzeitig hatten wir hier The Salad Who Ate Its Tail, also die Folge, wo wir dieses riesige, auch uralte Raumschiff kennenlernen, was auch so ein Mythos ist. Und dann wird das natürlich hinterher aufgelöst, dass
It was Earth all along.
Genau, it was Earth all along, was ich auch nicht so geil fand als Erklärung, aber es erklärt halt, naja, die sind halt irgendwie durch ihre lange Mehrgenerationenreise, weil es noch keinen Warp-Antrieb in dem Schiff gab, halt irgendwie hat sich diese Gesellschaft so verändert, dass sie quasi zu so Piraten geworden sind.
Die Folge hatte ich komplett wieder vergessen, jetzt kommt sie wieder in meinem Kopf.
Und da kommt ja sogar eine TARDIS vor, das ist eins dieser Bauteile von diesem Schiff, ist eine TARDIS, wenn man ganz genau drauf achtet. Und am Schluss in der 10. Folge macht der Pelia noch so einen Gag, dass sie wollte eigentlich sagen, sie ist mit den Time Agents unterwegs gewesen, aber das darf sie natürlich nicht sagen. Und dann sagt sie, Time Traveling Doctor. Fand ich auch noch ganz lustig. Aber ich finde, man versucht hier gar nicht mehr, diesen Star Trek-Gedanken von New Civilizations aufzudecken, indem man halt sagt, na, das sind halt andere Zivilisationen und die funktionieren halt anders. Die Borg, die Klingonen, die Romulaner, die Vulkanier, das sind alles Zivilisationen, die alle irgendwie komisch sind. Aber wir haben ja schon so viel über diese Zivilisation gelernt, wo wir wissen, selbst über die Gorn lernen wir ja so viel, dass wir wissen, okay, die Gorn, die sind gar nicht so instinktgetrieben, wie wir echt gedacht haben, weil in der 9. Folge Ortega lernt, okay, die haben eine Sprache, die hat sogar Englisch gelernt, die Gorn-Pilotin. Die haben Spiele, die haben Rituale, die sind zu empathiefähig. Ja. Was nochmal ganz andere Implikationen für die Gorn hat.
Was die Folge auch so outstanding macht in dieser ganzen Staffel.
Und da hätte ich mir echt gewünscht, dass das in der 10. Folge nochmal aufgegriffen wird, dass Ortega zurückkommt und sagt, hier, Leute, wir haben die Gorn komplett falsch verstanden, wir müssen jetzt nochmal mit denen sprechen, wir müssen irgendwie in Diplomatie mit denen treten. Und dann kommt aber die 10. Folge und es ist halt wirklich so, ja, gut gegen böse. Punkt. Und das, ja, das hat die Staffel vollends für mich, muss ich so leider sagen, ruiniert.
Kurze Spaßidee von mir zu den Dr. Who-Anspielungen. Wäre jetzt lustig, wenn die BBC den Ball aufgreifen würde und einfach sagen würde, okay, wir machen ein One-of-Weihnachts-Special und nehmen Carol Kane als One-of-Companion mit rein.
Es gibt ja, kann man sich anschauen, zur Matt-Smith-Ära gibt es TNG-Dr. Who-Crossover-Comics auf jeden Fall.
Ah, sehr spannend.
Wo die Cybermen sich mit den Borg verbinden.
Das ist aber auch Evil Alliance.
Vielleicht könnte man das, also ich weiß nicht, ich glaube, will Disney nicht aus dem Vermarktungsstil wieder mit Oder hat es auf jeden Fall angedroht.
BBC hat auf jeden Fall gesagt, es wird auf jeden Fall mit Doctor Who weitergehen, egal ob,
aber sie können ja vielleicht
genau, Paramount egal, ob jetzt Disney versuchen. Dabei bleibt oder nicht. Also von daher.
Also,
ja, aber bleiben wir mal bei Star ja. Trek. Und das, was du gerade auch gemacht hast, das Thema mit dieser Dichotomie, ich würde auch sagen, das passt tatsächlich mehr zu Star Wars. Also das war wirklich so dieses. Diese Mythologie hat von der klaren Lichtseite und der Dunkelheit. Und
ja, das, auch nicht mehr so. Ist ja bei Star Wars auch nicht mehr so.
Gut und Böse passt mehr in Star Wars als in Star Trek.
Also Star Wars 1970 vielleicht.
Ist eigentlich immer so stark drin, sozusagen diese moralischen und ethischen Themen auszudiskutieren und zu gucken, welche Antriebe haben die Figuren und welche Antriebe können Figuren vielleicht auf eine schlechte Bahn leiten. Und das immer so darauf runterzubrechen und nicht so auf so eine platte Antwort von wegen, ja, es gibt halt Böse, weil es böse ist.
Und also es tut mir jetzt fast ein bisschen leid, dass wir mit dieser Staffel erst über die Serie sprechen, weil nach Staffel 2 hätten wir, glaube ich, komplett anders über die Serie gesprochen und waren irgendwie sehr, sehr zufrieden bis dahin mit der Serie. Sie war jetzt nicht so unsere Top 1 im Jahresrückblick, aber ist immer irgendwie aufgetaucht und also so, ne, also wir haben das wirklich gemocht und ich würde das auch weiterhin empfehlen, das zu gucken und ich werde es wahrscheinlich auch noch 2 Staffeln weitergucken so und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass dieses Erica Ortegas und die Gorn sind gar nicht so, wie ihr alle denkt, das wird wahrscheinlich in der nächsten Staffel nochmal aufgegriffen. Genau, wenn nicht, wäre ich ganz schön wütend, ehrlich gesagt. Aber deshalb haben wir der Serie keinen Gefallen damit getan, sie genau jetzt zu besprechen. Wir haben das entschieden, bevor wir wussten, wie wir die Staffel finden. Ja, also das mal
voraus. Die Serie hat uns keinen Gefallen getan, würde ich mal sagen.
Und vielleicht müssen wir da dann jetzt auch noch mal, Entschuldigung, wir sind immer noch bei Problemen, die wir mit der Staffel haben, über die Heteronormativität dieser Staffel sprechen. Und es tut mir leid, an der Stelle muss ich mal wieder den Vergleich zu Discovery aus meiner Hosentasche ziehen. Ich weiß, in diesem Podcast muss es mir nicht leid tun. Manche von unseren Hörenden werden vielleicht die Augen verdrehen. Aber Discovery war halt für mich ja auch deshalb so gut, weil es so viele queere Beziehungen und Charaktere hatte und auch drumherum sehr viel queere Codes so in alles irgendwie eingebaut hat, ja. Also ich meine, wie die Queer Fam als Konstrukt quasi die ganze letzte Staffel getragen hat und auch die davor schon so, ja. Und dann kommen wir jetzt hier in diese Staffel, ja, und wir erleben eine Beziehung.
Ich hab's aufgeschrieben, soll ich mal kurz sagen?
Ja, mach mal.
Wir haben die große Pike-Battle- Story. Dann haben wir, wie Jan sagen würde, den Liebesschenkel zwischen Spock, Nurse Chapel und Dr. Corby.
Und
wird der Laan noch dazu?
Laan kommt doch auch noch dazu, ja? Weil sie doch dann mit Spock anbandelt. Also zumindest sexuell.
Ja, so ein bisschen Rebound, ne?
Ja.
Also okay, dann haben wir ein, was ist denn das, wenn das nicht, ist das da ein Liebes...
Liebesparallelogramm.
Ein Liebesparallelogramm. Ein nach außen offenes Liebesparallelogramm. Dann haben wir Beto Ortega und Uhura. Habe ich noch jemanden vergessen? Ach, Una und Patton Oswalt.
Ja gut, okay. Also die haben wir auch noch, ja. Aber genau, das andere sind so die großen Beziehungsdinge. Und also erstens sind es halt obviously alles Mann-Frau-Beziehungen, ja. Um die es jeweils geht. Und es werden nie, wird auch nie einfach nur mal die Frage aufgemacht, wenn zum Beispiel jemand wie Nurse Chapel quasi zwischen zwei Männern steht, ob es auch eine Option sein könnte, sich ein bisschen zu öffnen.
Vor allem, was ist das auf einmal mit Spock, der Beziehungen eingeht? Ich dachte, die Vulkanier machen das nicht. Die haben halt alle, was weiß ich, wie viele Jahre ihr Ponfar, wo sie richtig horny werden.
Ja, das wurde ja aber mit Nurse Chapel in der zweiten Staffel eigentlich sehr schön aufgebaut und hergeleitet, wie es dann zwischen den beiden doch zu einer Beziehung kam.
Ja, okay.
Also das habe ich auch sehr gefeiert, als sie dann in der zweiten Staffel sich da sozusagen über die Spock-Konvention aber ja in Universe erklärt hinweggesetzt haben. So. Aber dass er dann halt jetzt da gleich so eine Rebound-Beziehung mit Laan eingeht, von der wir auch noch nicht wissen, in welche Richtung das irgendwie irgendwo mal gehen wird. Sie haben ja immer noch Zwinky-Zwonky Dance-Practice miteinander. Ja. So, also das ist schon, also
Man muss wissen, das ist ein Spock, der fickt. Das ist ganz wichtig für Star Trek, dass man weiß, Spock, der bumst aber richtig gewaltig.
Naja, und also genau, also es sind alles Mann-Frau-Beziehungen. Es wird nie auch mal irgendwie in Frage gestellt, ob man da andere Beziehungsmodelle als Monogamie und Ehe sozusagen angehen könnte. Und dann haben wir, ja?
In der letzten Folge geben sie auch wieder nur den leisesten Hinweis des, man muss es schon fast sagen, Queerbait, weil sie wissen natürlich auch alle, dass es dieses Burg Shipper da draußen gibt. Und dann machen sie eben dieses, genauso wie in Star Wars Episode 8 mit Kylo und.
Was für Shipper gibt es? Ich habe das gar nicht
Ray, dieser, Spock und Kirk.
Ah, Spock, ja, oh ja.
Dieser Hansex, den sie hier hatten, da haben sie jetzt hier eben den Mindmeld 6. So kann man es ja schon lesen, dass die Schiffe dann auch so synchronisiert sich zusammenfügen und
quasi
so.
Quasi Schiffsex.
Schiffsex, genau.
Just Bros being Bros.
Aber es ist eben halt auch wieder bloß so queerbaitig angedeutet.
Ja. And they were shipmates.
Und dann ist das, und da kommen wir auch wieder zu Jesse Gender, wir greifen quasi ihre Argumentation da auf, die hat wieder absolut vorgelegt für diese Staffel, muss man einfach sagen. Dann ist das große Finale dieser Episode ein, also Christopher sagte zwischendurch das Wort Hallmark-Movie, ein Hallmark-Movie-Traum, in dem Pike und Marie Battelle quasi ein Papa-Mama-Kind-Kernfamilien-Happily-Ever-After-Leben miteinander leben, wo sie zu Hause bleibt und er leider noch wieder zur Arbeit muss, was sie nicht wollten, weil sie ja wissen, dass er irgendwann sterben wird auf der Arbeit. Aber selbst das wird überwunden und Mensch, dann stellt die Tochter sogar noch ihren Verlobten zu Hause vor und am Ende sitzt er an ihrem Sterbebett und sagt, hatten wir nicht ein schönes Leben? Was hat uns eigentlich gefehlt? Und ich frage mich, geht's eigentlich noch? Das ist ja, also ich kann nicht sagen, dass ich nicht auch ein bisschen berührt war. Ich war ein bisschen berührt, aber ich habe mich so über den Tisch gezogen gefühlt von dieser Folge, dass mich das überhaupt berührt.
Und nicht
not
in the sexy kind of way.
Ja.
Wirklich. Oh, also es hat mich wirklich aufgeregt.
Ich hatte noch kurz gedacht, ganz kurz, ist nur ein Gag. The Inner Light
of Vision
stellt.
Ich habe auch einen Gag. Ja, was wäre der corny Hallmark-Movie-Wortspiel-Titel zu der Story in der
sehr
Folge?
Gut, sehr gut.
Daniel, Hausaufgabe für dich. Denk dir einen corny
ein
Hallmark-Movie-Titel.
Ein Admiral zum Verlieben.
Ist ja Admiral da dann am Ende?
Ja,
ne? Und ist sie weiter Captain oder ist sie nur Hausfrau?
Sie ist Captain Hausfrau.
Captain Hausfrau.
Wauplase der Liebe.
The Real Housewives of Starfleet.
Ja, das ist gut. Das ist ja kein Hallmark-Film, aber The Real Housewife of Starfleet. Wenn wir noch lustige Titel hätten, würde ich das nehmen.
Oh Mann,
ey. Genau, aber das, was halt fehlt, ist das habe ich auch wieder, ich war ja bei Britt und Elle wieder im Podcast zu Gast. Die Folge ist noch nicht geschnitten, die kommt noch. Mhm. Und da haben wir auch wieder viel diskutiert über das Thema EDIC, also Infinite Diversity in Infinite Combinations und wie sehr die Staffel das vermissen lässt. Das war noch relativ früh, das war eben zu dieser Doctor Who-mäßigen Folge, glaube ich, Folge 5. Ja, genau, Folge 5. Da hatten wir noch ein bisschen die Hoffnung, vielleicht wird es noch besser. Aber es ist nicht besser geworden, sondern dann kamen erst noch wirklich die dicken Klopper, die beiden, die kamen leider erst noch, wo wir über den anderen ja auch noch reden müssen, über die Vulkanier. Und ja, es ist halt wirklich so, also die einzelnen Sachen, die hier dargestellt sind, sind an sich ja nicht mal schädlich, wenn es nicht nur die einzige Zukunftsfantasie oder Darstellung ist, die es gibt. Wenn es nebeneinander stehen würde mit einer queeren Story, mit einer vielleicht nicht so gender-confirming Sache, Blue Del Barrio und so.
Ja.
Ich,
dann würde das schon wieder ganz an, könnte man das schon wieder ganz anders bewerten. Aber so ist es einfach nur eine einengende Box.
Ich würde noch gerne einen anderen Vergleich ziehen, nämlich zu, was wir nämlich kurz danach dann geschaut haben, das Staffelfinale von, ich will immer Inflation jetzt sagen.
Foundation Staffel 3.
Also ich schaue gerade auch auf Apple TV Invasion und Foundation oder was wird immer Inflation. also Foundation, wo wir ja auch ein heterosexuelles Paar haben, aber ja die ganze Zeit darüber gesprochen wird, wie antiquiert und ulkig es ist, dass die jetzt geheiratet haben. Mhm. Und das ist natürlich, also das ist natürlich eine schöne Brechung dann. Und wir ja bei Foundation gar nicht so viele Beziehungen haben, es ist nicht so viel Zeit für Romanze. Und natürlich auch eine bisschen zynischere Serie. Aber ich frage mich halt wirklich, und das ist ja auch eine Staffel, die jetzt rausgekommen ist, ne? Was ist da passiert im Writers Room? Wer hat dort nicht aufgepasst? Oder ist das jetzt schon quasi vorauseilendes Gehorsam gegenüber dem neuen Regime, so bitte, bitte Paramount, wir sind ganz regimetreu und machen jetzt nur noch weiße heterosexuelle Beziehungen.
Ich würde es nicht ausschließen.
Ja, ich befürchte auch, dass da so ein Chilling-Effekt drin ist, vor allen Dingen wegen den äußeren Umständen, die da ja auch noch reinspielen, weil wir haben ja jetzt nicht so eine gefestigte Situation und alle wissen, wie es mit Paramount weitergeht, sondern das brodelt ja jetzt auch schon seit 1-2 Jahren, dass wo geht's denn mit Paramount weiter und gibt's den Guided Merger oder gibt's den nicht, was wird mit Paramount Plus und so weiter. Das kann ja alles Unsicherheiten reinbringen, sozusagen. Aber das ist auch wieder nur eine Erklärung und keine Schönredung.
Nee. Erik, du wolltest noch über Wir sind plötzlich alle Vulkanier sprechen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor wir vorher sprechen, die habe ich nicht aktiv geschaut, die habe ich ausgeblendet. Die hat mich schon von Anfang an genervt und ich habe nicht zugeschaut.
Ja, das Problem ist bei der Folge eben ganz klar, dass sie auf einmal so ein komisches, naturalistisches, biologistisches Nature bestimmt alles und Nurture gar nichts irgendwie reinbringen. Was auch, finde ich, so absurde Züge hat, mit von wegen, sie kriegen dann dieses Umwandlungsserum, wo sie zu Vulkaniern werden. Und auf einmal ändert sich irgendwie alles. Also sie stehen dann auf und haben nicht bloß einen anderen Mannerism und reden anders, sondern auf einmal sind ihre Haare total automagisch in so einen vulkanischen Stil. als ob die Gene die Haarfrisur auf einmal ändern. Dass sie anders gegelt sind und anders geschnitten. Das ist auch so total absurd irgendwie. Und dann kommt irgendwie nochmal dieser Rassismus gegen Halbelf Spock raus und wird so komischerweise irgendwie auch total normalisiert in der Folge. Was ich auch nicht so ganz verstehe. Und ja, ich habe viele Probleme mit der Folge. Also ich habe tatsächlich noch mehr Probleme mit der Folge als Christopher. Also ich habe vielleicht so viele Probleme mit der Folge, wie Christopher mit der anderen Folge hat. Also für mich ist das eher die schlimmere als die davor. Und ja, was mich auch so ein bisschen ärgert, ist, dass sie mit ein paar leichten Änderungen was viel Besseres drauf machen hätten können.
Ja, das stimmt wirklich. Das regt einen dann eigentlich noch viel mehr auf, als wenn es nur schlecht gewesen wäre. Weil man hat Potenzial und also gerade, ne, also ich komme schon wieder mit Discovery, wir haben halt dort mit Michael eine Figur gehabt, die quasi ja biologisch Mensch ist, aber von Vulkaniern aufgezogen wurde, wo wir halt genau das Gegenstück vorgelebt gekriegt haben, nämlich wie viel auch Erziehung also für einen Menschen bedeutet sozusagen oder für eine Person bedeutet. Und das hat ja Spock, also unser Spock hier, alles miterlebt. Also das ist ja seine Schwester.
Genau, und bei Burnham haben sie das Thema tatsächlich besser aufgemacht, als es hier gemacht wurde, ist dieses Thema von wegen Second Generation Migranten sozusagen, die dann in beiden Welten geordert werden, die sozusagen da, wo sie aufgezogen werden, nicht richtig akzeptiert werden, weil sie halt, also zum Beispiel ein Türke, der hier in Deutschland großgezogen wird, so eine, ist das nicht auch halbe Kartoffel, ist doch genau das Thema, oder?
Ja, unter anderem. Genau.
Der hier immer als Türke gesehen wird, aber wenn er nach Hause kommt, sozusagen in die Türkei geht, wird er da als verdeutscht wahrgenommen und auch geordert, sozusagen.
Ja.
Und das hätten sie hier stark machen können, das Thema, aber das machen sie nicht.
Ja. Ich möchte aber, glaube ich, meinen Kommentar davor zurückziehen, weil hat Spock nicht Michael komplett vergessen, als die dann in die Zukunft gesprungen sind? Nee,
die haben nur sich darauf geeinigt, dass das nicht gesagt wird.
Ja.
Okay, dann ziehe ich meinen Kommentar doch nicht zurück. Also dann finde ich noch viel mehr, dass das verschenkt, absolut verschenkt war. Ja.
Und aus allen Problemen, die wir besprochen haben, ich komme noch mal zu meinem Ausgangsstatement zurück. Wir sind jetzt eigentlich genau wieder in so einer Zeit, wo wir einen Star Trek bräuchten, was klar mit einem optimistischen Blick in die Zukunft und nach außen gerichtet und welcoming ist. Aber die aktuelle Staffel lässt davon halt total viel vermissen. Und das ist so ärgerlich. Wir bräuchten eigentlich gerade in Star Trek, was klar eine Stellung bezieht und klar left. Wir brauchen leftist Star Trek.
Ja.
Ja.
Und wir hoffen, dass vielleicht mit der nächsten Staffel die Kurve wieder gekriegt wird.
Ich weiß ja nicht. Wir lassen uns überraschen.
Bevor wir das Ganze beenden, wir haben euch ja vorher immer noch um Audiokommentare gebeten und der Max Snyder hat uns auch einen Audiokommentar zu dieser Staffel geschickt. Vielleicht ist er ein bisschen versöhnlicher als wir am Ende, deshalb dachte ich, wir spielen den jetzt einmal hier so zum Schluss ab, dann können wir uns nochmal dazu äußern und dann habt ihr vielleicht ein bisschen ein unterschiedliches Potpourri von Meinungen zu Staffel 3 bekommen.
Hallo ihr Lieben, der Max Snyder hier. Ich bin gerade auf der Norris ForceCon und da gibt es relativ wenig Star Trek zu sehen. Ich habe mich heute mit meinem Star Trek Star Wars T-Shirt dahin getraut und habe mindestens einmal so ein falsches T-Shirt Spruch bekommen. Ansonsten zwei, drei Leute fanden das ganz cool. Und vorhin, als ich mit dem lieben Philipp von Das Ach bei Peter Paner essen war, meinte auch die Bedienung, cooles T-Shirt. und ja, meine Gedanken zu Strange New Worlds Staffel 3, die war ja jetzt sehr durchmischt. Also wir hatten jetzt in dieser Staffel fast jedes Mal so eine Folge, die ja sonst in anderen Serien oder Staffeln mal so eine Folge irgendwie war, die so ein bisschen ja lustig war oder so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist. Und ja, sehr viele Folgen, wo die einen mal gesagt haben, ah nee, das hat mir jetzt nicht gefallen. Also Folge 2 zum Beispiel mit dieser gefakten Hochzeit sozusagen. Die fand ich total komisch. Also das war irgendwie, die fand ich sehr wiederum die Mystery Crime Folge, die fand ich ganz gut. Die fanden andere wiederum nicht so toll. Und ja, allgemein hatte ich jetzt das Gefühl oder den Verdacht, dass die Macher, also entweder die Darsteller oder die Drehbuchschreiber oder alle irgendwie so ein bisschen Angst hatten, so, naja, wir wissen nicht, wie viele Staffeln wir noch bekommen. Wir machen jetzt mal in dieser Staffel einmal mal alles, worauf wir gerade so Lust haben, was uns im Kopf rumschwirrt. Und dann schauen wir mal, weil ansonsten so der storyübergreifende Bogen, den gab es ja irgendwie nur in der ersten Folge, ne? War ja nochmal so ein Anschluss an die vorherige Staffel. Zwischendurch so ein bisschen, fast gar nicht, wenn ich jetzt so rückblickend überlege. Und dann eigentlich nur jetzt nochmal in der letzten Folge. So den Rückgriff auf Kirks Frau, Kirks, Pikes Frau und so. Und ja, die Vermutung von Andreas vom Discovery Panel hat sich auch bewahrheitet. aber ja, also die letzten beiden Folgen, die fand ich sehr gut und emotional. Die haben mir gefallen. Die Story von Folge 9 haben wir ja so mindestens auch einmal schon mal in Enterprise gesehen. Und vielleicht auch in den anderen Star Trek sehen, auf jeden Fall in Enterprise auch. Und ja, bin jetzt sehr gespannt, was in Staffel 4 und 5 kommt. Vierte ist ja jetzt schon abgedreht, fünfte ist ja auch bestätigt und ich glaube, sie schreiben schon auf jeden Fall. Und ja, wir hoffen mal, dass wir nicht allzu lange darauf warten müssen. Jetzt haben wir dann demnächst wieder zwei Serien am Laufen, Strange New Worlds und Starfleet Academy. Und ja, ansonsten, ich mag die Serie immer noch sehr gerne und bin gespannt, was uns da noch so erwartet im Star Trek-Kosmos. Wir sehen, mich hört ihr an den bekannten Stellen, stimmereich.de. Ansonsten sehe ich Teile von euch, also den lieben Erik zum Beispiel beim Podstock wieder, da bin ich auch. Und mit Begleitung mit meiner Freundin. Und ich habe auch wieder drei Sachen eingereicht, Galabinit in. Dann wieder eine andere, etwas andersartige Spielshow. Da werden Elemente drin vorkommen, die euch bekannt vorkommen. Und dann natürlich wieder am letzten Tag mein erstes Mal Podstock, wo ich mit Erstbesucherinnen über ihre Erwartungen und Erfahrungen spreche. Und ja, irgendwann bin ich auch gespannt, wie das drinnen Podstock so sein wird. Wie viel wir draußen machen und wie das Wetter wird und so. Und ja, gut. Das war's. Tschüss und bis dann.
Tschüssi.
Tschüss.
Bis also dann, Max Snyder.
Ihr seht, auch Max Snyder hatte Problemchen mit der Staffel, geht aber ein bisschen versöhnlicher raus als wir. Und wir alle bleiben gespannt auf das, was kommt im Star Trek-Kosmos. Schauen wir mal. Vielleicht gibt's ja hier irgendwann noch mal ein Update in Form unseres Drei-Fragen-Formats. Wenn ihr kommentieren wollt, was wir hier so kommentiert haben, dann schreibt uns gerne für unsere Feedback-Sektion in der nächsten Episode oder schickt auch dafür, könnt ihr gerne einen Audiokommentar schicken, wenn ihr möchtet, wenn ihr uns widersprechen wollt, wenn ihr glaubt, uns etwas erklären zu müssen, was wir falsch verstanden haben. Das ist ja, sind ja Dinge, die wir auch gerne tun. Hashtag, dann hast du Matrix falsch verstanden. Genau, also meldet euch gerne mit eurem Feedback zur Serie und zu dem, was wir zur Serie gesagt haben. Und dann würde ich sagen, schließen wir hiermit erstmal das Kapitel Strange New Worlds für dieses Jahr ab.
Und damit kommen wir zu unserer traditionellen Kulturpicks-Kategorie. Erik, möchtest du anfangen?
Ja, ich beginne gleich mal anschließend an den Max Snyder mit einem Filmpick, in dem auch einer unserer Lieblinge vorkommt, also von Max Snyder einer und meiner einer. Und zwar Nobody 2 ist jetzt endlich dieses Jahr im Kino rausgekommen. Ein Actionfilm im runtergekommenen Wasserpark, der sehr lustig ist. Es gibt die Buskampfszene ist dieses Mal in so einem Floß und sowas. Und es ist die ganze Familie diesmal dabei. Und es ist wieder gut gemacht. Ich finde auch, die Action zum Teil ist mehr stylized. Ich finde, man merkt, dass seit Nobody 1, dass John Wick eben beendet wurde und dass mehr Brain von John Wick sozusagen zu Nobody gegangen ist, was Action-Choreografie und sowas angeht. Und ich finde, das tut dem Film sehr gut. Ich hatte beim Schauen dann noch mal ein bisschen Flashbacks an die Phase, wo ich den ersten Film gesehen habe, weil das war ja wirklich so in der experimentellen, wir versuchen unter Corona-Bedingungen das Kino wieder aufzumachen. Kinoerlebnis mit Liste einschreiben und Maske und man sitzt total weit auseinander und es gibt getrennte Besucherströme. Man wird dann sozusagen, man wurde sozusagen dann durch Notausgänge irgendwo hinten raus aus dem Kino wieder rausgeschleust und ist auf der Straße irgendwo rausgekommen. Damit sich ja nicht die Ströme mischen, sozusagen. Ja, nicht die Ströme kreuzen.
Lustig, das war beim Kino in Tübingen der normale Weg.
Okay.
Ja, das war halt ein Kino, da bist du halt durch den Notausgang quasi auf dem Parkplatz gelandet.
Ja. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, schöner Sommer-Action-Blockbuster. Und auch, was mich überrascht hat, nach 85 Minuten ist der Film halt schon wieder vorbei. Also ist schön kurz gehalten, ist snappy, zieht sich jetzt nicht so ewig hin wie manche anderen aktuellen Filme, wo man zwischendrin nochmal wirklich die Toilettenpause braucht eigentlich, sondern es dauert genauso lang, wie er braucht. Und der einzige kleine Kritikpunkt ist vielleicht, dass die finale Schlacht, also das finale Action-Set-Piece im Wasserpark dann vielleicht doch ein bisschen schnell und leicht beendet wurde. Das hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr inszenieren können, aber an sich genau das richtige Format für so einen Sommerfilm.
Ja, sehr gut.
Dann würde ich weitermachen.
Ja.
Ich habe eine Trilogie mitgebracht, von der ich erst zwei Filme geguckt habe, aber ich habe es trotzdem mal als Trilogie schon mitgebracht. Und zwar die Oslo Stories Trilogie, nicht zu verwechseln mit der Oslo Trilogie, der bekannten von,
würde ich nie.
Von Joachim Trier, zu der auch The Worst Person in the World gehört. Die meine ich nicht, die ist auch sehr empfehlenswert, aber ich möchte euch heute empfehlen die Oslo Stories Trilogie von Dag Johan Haucherud oder so.
Krondach.
Nee, das ist glaube ich niederländisch. Er ist Norweger. Nee, er ist Däne, der in Norwegen wohnt, irgendwie sowas. Spielt halt in Oslo und dreht sich um Beziehungen, würde ich mal sagen. Es gibt drei Filme. Der erste heißt Liebe oder auf Englisch Love. Der zweite heißt Dreams oder auf Englisch Träume und war der, ich glaube sogar Gewinner bei der Berlinale dieses Jahr. Mhm. Und der dritte heißt Sehnsucht oder auf Englisch Sex. Also da wurde sich für unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in der Titelgebung entschieden. Und ich würde sagen, diese Filme sind das Gegenteil von dem, was wir gerade die ganze Zeit an Strange New Worlds kritisiert haben. Sie machen nämlich einen sehr großen Diskursraum auf darüber, was, wie, wo zu sein hat im Thema Beziehungen und wie man das in verschiedensten Arten durchbrechen kann. Und da geht es gar nicht nur darum, dass wir jetzt irgendwie eine große queere Liebesgeschichte oder sowas haben, ja. Aber es geht zum Beispiel in dem einen Film, geht es um eine Frau, der von ihrer besten Freundin eigentlich immer, die will sie immer verkuppeln. Und sie fragt sich, ist das überhaupt ein Leben, was ich anstrebe, so vielleicht. Und dann lernt sie nämlich jemanden kennen, der immer auf so einer Fähre hin und her fährt und dort grindert und dann Affären oder kurze Intermezzos auf der Fähre mit Leuten hat. Und sie überlegt, wäre das nicht auch ein Leben, was mir und meiner Art zu leben entgegenkommen würde. Oder in dem Sehnsucht geht es um zwei Schornsteinfeger, die eine gewisse Form von Homoerotik erleben, nicht miteinander, obwohl sie eigentlich in heterosexuellen Beziehungen schon sehr lange sind. Und der eine träumt, dass er von Männern angeguckt wird, als wäre er eine Frau. Und der andere hat Sex mit einem Kunden. Und sie erzählen sich halt so gegenseitig davon. Und dann geht es auch darum, wie sie das in ihren Beziehungen ansprechen und so weiter. Genau, und auf den dritten warte ich noch, auf Dreams. Das soll der beste sein, sagen alle. Da geht es um eine Schülerin, die sich in ihre Lehrerin verliebt. Und ich finde wirklich, also ich finde das Wort Diskursraum trifft es total gut auf eine gute Art und Weise. Also es ist jetzt auch nicht so ein Film, der einen Diskursraum aufmacht, indem er die ganze Zeit total belehrend irgendwelche Botschaften vor sich hertragen würde, sondern es sind auch okay lange Filme, nicht zu lang, und man ist einfach in sehr vielen klugen Dialogen, sehr dialoggetrieben, damit muss man umgehen können, ist man einfach dabei, wie die Menschen außerhalb von gesellschaftlichen Normen Dinge über sich erfahren und erleben und darüber reflektieren. Und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen und ich freue mich jetzt richtig, dass ich den dritten noch gucken kann und möchte euch die Empfehlung mitgeben. Die sind alle erst dieses Jahr, glaube ich, in Deutschland im Kino gekommen, aber man kann sie mittlerweile auch alle bei den Streaming-Services eurer Wahl ausleihen. Die Oslo-Stories-Trilogie von Dag Johan Haugerud.
Da mache ich mal weiter. Wir hatten ja gerade über Leftist Star Trek gesprochen und da habe ich jetzt spontan einen Pick reingenommen, einen Text von Heide Lutosch. Manche kennen sie vielleicht, die hat ein sehr bekanntes Buch über Kinder haben geschrieben, also ist eine Vordenkerin, die sich mit sozialistischen Utopieentwürfen und Care-Arbeit beschäftigt. Und die hat einen sehr schönen Text geschrieben, der heißt, wenn das Baby schreit, möchte man doch hingehen. Ist so eine Art Polemik auf zwei sozialistische Utopieentwürfe, die von Männern gemacht wurden. Und sie nimmt die ein bisschen auseinander und versucht zu erklären, warum Care-Arbeit nichts ist, was natürlich sich regelt, sondern dass auch Care-Arbeit wie alle andere Arbeit gemacht werden muss, aber selten automatisch gleich verteilt wird. Und ich finde, das ist so, wenn man so gerade von dieser Star Trek-Kritik runterkommt, sehr schön, mal darüber nachzudenken, wie auch solche feministischen Themen in einer sozialistischen Utopie Platz finden. Und sie schreibt wirklich sehr unterhaltsam. Ich hatte dir ein paar Stellen vorgelesen, als ich den Text gelesen habe. Pflückt das ganz schön auseinander und setzt dann wieder neu zusammen. Und am Ende werden auch konkrete Ideen entwickelt. Also es ist auch, sag ich mal, produktiv, nicht nur eine Kritik, sondern sie stellt dann auch ein eigenes Ding vor. Und das ist nicht lange, das ist schnell gelesen und das würde ich jedem mal ans Herz legen.
Und ist das irgendwie Public Domain? Also kriegt man das einfach so im Internet?
Ja, ja, wir verlinken das in den Shownotes, das ist einfach auf so einem Blog geschrieben. Also das kriegt man auf jeden Fall. Also das ist nicht das Buch. Das Buch heißt Kinder haben. Das kriegt man in der Buchhandlung. Und das ist eher so ein kürzerer Text, der eine Reaktion auf zwei andere sozialistische Utopieentwürfe ist.
Sehr schön.
Erik.
Ja, ich habe noch einen Film mitgebracht, der so ein bisschen auch auf meine Lieblingsfolge aus der Staffel Strange New Worlds sich beziehen lässt. Es ist auch eine Murder Mystery. Es ist der Thursday Murders Club, der so ein bisschen für mich ein Gefühl aus einer Mischung von Only Murders in the Building und der Ted Danson-Serie, na, wie hieß die noch, Man on the Inside ist, was eben auch sozusagen ein Murder Mystery im Altenheim ist und es ist wahnsinnig besetzt. Also wir haben schon allein ein Quartett im Murders Club mit Helen Mirren, wir haben Pierce Brosnan, wir haben Celia Imrie und wir haben die Ben Mandarine. Kingsley. Genau, die Mandarine. Und dann kommen noch total viele Gueststars dazu, die den Cast noch wahnsinnig toll machen. Zum Beispiel eben David Tennant. Wir haben Jonathan Pryce, also den High Sparrow. Und noch total viele andere. Und ja, gibt so ein total schönes, warmes Murder-Mystery-Gefühl. Passt, glaube ich, perfekt, auch in den Herbst, auch wenn der Film ja im Spätsommer rausgekommen ist auf Netflix, kann man es sich, glaube ich, jetzt auch noch zu der Zeit gut geben mit einer heißen Schokolade oder einem warmen Teechen und schön eingepackt in die warme Decke und ja, macht einfach Spaß, aber ditcht tatsächlich auch so ein paar kritische Themen an, also zum Beispiel das Thema Gentrifizierung und was wird jetzt mit unserem Altersheim und wird das jetzt platt gemacht, um hier irgendwelche Apartment-Lofts hinzubauen, ist auch durchaus Thema in dem Film. Also er schlägt auch ein paar kritische Töne an, was mir gefallen hat.
Gut, es ist halt aber auch ein Altenheim, das wir uns alle schon überhaupt nicht leisten könnten, dort zu wohnen. Ne? Also auch das ja. Muss man vielleicht noch mal der Ehrlichkeit einmal sagen.
Ich werde mal reich erben. Nee, natürlich nicht. War gelogen.
Genau, also The Thursday Murders Club könnt ihr auf Netflix gucken, Empfehlung von mir.
Haben Schön. Wir auch schon gesehen. Ich habe nochmal wieder was Älteres geguckt. Ihr wisst ja, mein Projekt, Krimiserien zu gucken. Und ich habe was geguckt, das glaube ich, damals, als es rauskam, ungefähr jeder geguckt hat, der was auf Krimiserien hält. Nämlich Die Brücke, Transit in den Tod, der deutsche Untertitel. Das war die dänisch-schwedische Serie, die 2011 das erste Mal rauskam, die damit beginnt, dass eine Leiche genau in der Mitte der Öresundbrücke gefunden wird, die somit zur Hälfte auf schwedischem und zur Hälfte auf dänischem Staatsgebiet liegt. Und wie jetzt die schwedische Ermittlerin und der dänische Ermittler zusammen diesen Fall aufklären in der ersten Staffel. Also es ist nicht eine Crime of the Week-Serie, sondern eine, die das horizontal erzählt. Und genau, das ist da vom ZDF mitproduziert worden damals. Dementsprechend lief das in Deutschland auch im ZDF. Und gerade kann man das auf jeden Fall auch bei Netflix gucken. Und das hat mir richtig gut gefallen. Unter anderem, und das hat mich überrascht, das wusste ich vorher nicht über die Serie, wegen der, wie ich finde, als nicht-autistische Person sehr authentischen Darstellung einer autistischen Kommissarin. Ich habe versucht, ein bisschen zu googeln danach und auch Leute zu fragen, wie sie so die Darstellung von Autismus darin finden. Und ich habe wirklich sehr viel Positives einfach darüber gelesen. Also es beginnt damit, dass überhaupt nicht erwähnt wird, dass sie autistisch ist. Aber es gibt verschiedene Sachen, die das klar machen. Und sie hat halt einen Chef, der extrem cool damit umgeht und genau weiß, was er ihr für eine Arbeitsumgebung sozusagen schaffen muss, damit sie in dem, wie sie ist, darin ihre besten Leistungen abrufen kann. Und sie lernt halt jetzt diesen dänischen Ermittler kennen, mit dem sie zusammen ermitteln muss, Martin. Und also sie heißt Sorga. Und Sorga und Martin haben auch eine ganz spannende Beziehung, die sich so über die, also es geht nicht zwischen den beiden so, ja, also romantisch oder so, aber die wissen auch sehr schnell, wie sie sich beide so gegenseitig zu nehmen haben, nicht sexuell. Gott, meine Formulierung. Ihr wisst schon, ja? Und das fand ich einfach extrem spannend. Der große Fall wird in der zweiten Staffel weniger spannend als in der ersten, finde ich, aber auch einfach nur die erste Staffel so für sich kann man hervorragend auch heute noch gucken und ist vielleicht besser als viele Darstellungen von Autismus, die man heute in irgendwelchen Serien hat. Ja, und also ein bisschen Antikapitalismus schwingt auf jeden Fall auch mit in dieser Serie. Das kann man auch nicht von der Hand weisen. Die Brücke, Transit in den Tod.
Ja, die heißt aber wahrscheinlich, hat die nur im Deutschen diesen merkwürdigen Untertitel,
ja,
oder?
Also auf Dänisch heißt sie
Transit in den Tod.
Brön, müsste Jan jetzt sagen, wie man es ausspricht. Vielleicht auch Brun mit OE und auf Schwedisch Bronn. Also einfach nur die Brücke, würde ich ja sagen. Das andere ist Deutschland, Transit in den Tod.
Wo man auch einen Transit in den Tod erleben kann, ist bei Borderlands 4.
Entschuldigung.
Also es ist jetzt, ich habe es jetzt hier aufgeschrieben als erster Eindruck, ich habe es gestern runtergeladen. Borderlands hat eine schwierige Geschichte, was sowohl, sag ich mal, das Studio angeht, als auch der Eindruck, den Borderlands 3 hinterlassen hat. Ich war ja großer Fan von Borderlands 2, wie wahrscheinlich viele, das ist ja so das gemeinhin beste Spiel der Reihe. Und ich kann berichten, dass Borderlands 4 jetzt wieder sehr viel näher an Borderlands 3 dran ist, als an Borderlands 2 dran ist, als Borderlands 4. Borderlands 3 hatte ja das versucht, so über mehrere Planeten, und du hattest halt deine Basis auf so einem Raumschiff und dann bist du immer von Planet zu Planet gesprungen, und im Grunde waren das so einzelne Level und es war nicht mehr so diese große Open-World-Spielplatz, den man noch aus Borderlands 2 kannte. Und das haben sie jetzt komplett zurückgedreht, man ist quasi auf einem Planeten, so was ich bisher gesehen habe, und es hat halt weiterhin diesen sehr flachen Humor. Ich habe zu Becky gestern gesagt, man wird aktiv dümmer, wenn man dieses Spiel spielt, weil am Anfang, also wer das kennt, Claptrap, ein wiederkehrender Charakter, sozusagen R2-D2, aber mit einem frechen Maul.
Willst du damit sagen, R2-D2 hat kein freches Maul?
Ein freches Maul, was man auch versteht, bietet einem ein Complimentary Hotdog an. Und das ist einfach eine Batterie, weil er halt ein Roboter ist. Und dann sagt man so, also der Charakter sagt so, ja, das ist aber nicht so geil. Und dann sagt er, it's complimentary. That means you need to compliment it. Und das war schon der erste Lacher im Spiel. Und ich habe sehr viel Spaß. Das ist wirklich so ein Spielplatz. Es ist auch sehr dynamisch. Man bekommt also von Doppelsprung bis Jetpack direkt am Anfang alle Möglichkeiten, sich sehr schnell durch diese Welt durchzubewegen. Ich hatte so ein bisschen auch so Team Fortress 2 Anspielungen, also so an, so, so vom Vibe her, so, so ein Action-Shooter, der so ein bisschen comichaft ist, aber auch schon sehr actionhaft ist. Und bisher hatte ich einfach sehr viel Spaß. Also es ist halt die Story, ne? Kannst du in der Pfeife rauchen. Aber es ist ein schönes Spiel, um abzuschalten. Alle Synapsen werden runtergefahren und nur noch eine Synapse drückt die Trigger-Taste.
Sehr schön.
Ist das die Antithese zu Death Stranding?
Definitiv. Also ich glaube, kein Spiel ist mehr nicht Death Stranding als Borderlands.
Ja, und dass es da mal eine Verfilmung gegeben hat, lassen wir auch in einem Film- und Serienpodcast einfach unter den Tisch fallen.
Haben wir alle vergessen, gab's nicht. Das ist wie Victorinox.
Sehr schön. Das waren unsere Kulturpicks diese Woche, diesen Monat. Warum bin ich immer bei Wochen in dieser Episode?
Tja, das fragt man sich. Was man sich auch fragt ist, ich war ja nicht so unterwegs, aber ihr wart in einem Podcast
zu Gast.
Ja, da kommen wir später zu. Erik, wo warst denn du?
Ich war in einem Podcast zu Gast, wo die Folge jetzt Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht veröffentlicht wurde. Und zwar bei unseren, man kann schon sagen, Freunden.
Auf jeden Fall.
Bei unseren Freunden Britt, Marie und Elle bei Trackgasm. Und da haben wir gesprochen über Strange New Worlds Staffel 305 durch die Linse der Zeit. Eben die Dr. Whoige Episode. Genau, und da haben wir auch einige Themen angesprochen, die wir heute eben hier auch nochmal diskutiert haben. Gerade wo ist das Edict Star Trek?
Habt ihr darüber gesprochen, dass ihr auch das Gefühl hattet, dieser Ort war angelehnt an die Bibliothek aus der Doctor Who-Folge mit River Song?
Das kann sein, ja, dass es mit angeditscht wurde. Ja. Auf alle Fälle hatten wir auch ein bisschen so hier, nicht Ancient Horror, sondern wie heißt das nochmal?
Cosmic.
Lovecraft, was der immer hat.
Cosmic Horror. Also
Cosmic Horror da drin gesehen und genau, das hat Elle auch nochmal ein bisschen erklärt, was das so ist.
Stark. Entweder erscheint sie noch, bis wir es veröffentlichen, oder wir verlinken sie dann nachträglich in den Shownotes auf der Website.
Ja, Becky, du warst aber auch noch irgendwo.
Ich war auch unterwegs, ja. Ich war einmal, habe ich mich selbst mal wieder ich wurde eingeladen in den Sneakpot und habe dort Urlaubsvertretung für Christoph gemacht und habe Stefan und Bob den Film A Real Pain mitgebracht, den ich schon Anfang des Jahres gesehen hatte, weil es ja ein Oscar-Nominee und auch Oscar-Gewinner war. Der Film von Jesse Eisenberg mit Jesse Eisenberg und Kieran Culkin über zwei amerikanisch-jüdische Cousins, die nach dem Tod ihrer jüdischen Großmutter in deren polnische Heimat fahren, um dort eine Gruppenreise zu machen. Tragikomödie par excellence, würde ich sagen. Könnt ihr aktuell bei Disney sehen, wenn mich nicht alles täuscht. Große Empfehlung und dann könnt ihr danach euch den Sneakpot anhören. Und dann war ich noch zu Gast bei Christian Steiner, damit wir seinen Namen auch in dieser Episode wieder häufiger sagen als Superman. Christian und ich haben in seiner Second Unit Plus, also in dem Format, was man hören kann, wenn man Abonnentin, Unterstützerin der Second Unit ist, habe ich mit ihm die Staffel The Studio komplett auseinandergenommen. Also wir haben jede einzelne Folge besprochen und ganz viel Übergreifendes. Und ja, wir sind alle schon sehr gespannt, was jetzt bei der kommenden Awards-Season es für Anspielungen auf Sal Saperstein geben wird, die aus The Studio heraus erwachsen sind. Und dann waren wir noch alle zusammen unterwegs in einer Episode, die auch erst erscheinen wird, nachdem diese Episode erscheint. Wir werden alle zu hören sein in der nächsten Wendeltreppe ins Nichts, einer Special-Episode. Hier habt ihr es zuerst gehört. Wir waren nämlich alle live vor Ort in Frankfurt. Es gab ein Secret-Live-Event.
Ja, wo Christiane gegen das Publikum gespielt hat und mit dem Publikum.
Mal so, mal so. Also wir haben auch alle drei mal mit, mal gegen sie gespielt. Das war ganz bezaubernd. Es waren sehr viele Menschen da, die wahrscheinlich jetzt auch zuhören. Also es war ein bisschen ein Klassentreffen, könnte man fast sagen. Es wurde auch ein Geburtstag gefeiert. Das war der Hauptanlass, warum wir da waren. Und anlässlich
ich dachte, dieses, das Cocktail ausschenken war der Hauptanlass. Ich sagen,
anlässlich dieses Geburtstags wurden auch Cocktails ausgeschenkt, um den Kreis zurückzuschlagen zum Sneakpot, der ja auch dafür bekannt ist, dass sie sehr gute Cocktails machen. Erik, was war dein Lieblingscocktail von denen?
Dieser Plumly.
Der Plumly, das war etwas
das mit... Das war dieser Pflaumige mit dem...
Ja.
Slivovitz.
Mit Slivovitz, genau. Ich mochte den Rosanen sehr gerne. Der war mit Birne, Birnenlikör.
Birnenschorf.
Und Rose war da irgendwie mit drin. Deshalb war der auch rosa. Er stand mir herausragend, muss man sagen, zu meiner Frisur. Also das war mein Cocktail, könnte man sagen. Mhm. Hast du auch einen Lieblingscocktail gehabt,
Christoph? Ja, auch den mit der Pflaume.
Der mit der Pflaume. Ja, der kam wohl gut an. Ja, war ein geiler Abend mit geilem Frühstück noch am nächsten Tag. Mit, man könnte sagen, es war auch ein Kultbis-Betriebsausflug, denn wir drei haben zusammen mit Freund des Hauses Jan und Sabine in einem Hostelzimmer zu fünft genächtigt. Was auch ein Erlebnis für sich war, könnte man sagen. Ja.
Und Teile der Übernachtungscrew haben dann noch Pizza aus einem Pizzaautomaten
gegessen. Oh, erinnere mich nicht daran.
Da hat, glaube ich, auch letztens sich schon der Daniel Brombeerfalter drüber ausgelassen, mal in einer seiner Folge. Also Grüße an Daniel noch.
Nach der Pizza ging es mir auch, also das hat nicht geholfen, würde ich sagen.
Und normalerweise hilft ja so ein bisschen was Salziges, Fettiges eigentlich immer sehr gut, wenn man viel Alkohol getrunken hat.
Keine Pizza aus dem 3D-Drucker. Ne? Wir ins Beine geknackt. Ne? Da war nämlich, dass der Schlüssel war in so einem Airbnb-Zahnschloss.
Und ihr habt versucht,
hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich alle Kombinationen ausprobieren können.
Okay. Zumindest hast du nachts um 4 betrunken gedacht, du könntest es schaffen, ja, alle Kombinationen auszuprobieren.
Habe ich aber, weil es Polizei zuhört, habe ich nicht geschafft. Scherzanruf.
Infinite Schlüsselzahlen in Infinite Combinations.
Ja, so ein bisschen.
So ein bisschen. Wir hatten auf jeden Fall ein bezauberndes Wochenende und wir hoffen, dass ein bisschen was davon in der Episode rüberkommt, die dann hoffentlich bald in eure Feeds flattert. Denn ihr habt ja sicher alle die Wendeltreppe ins Nichts abonniert, richtig? Wenn nicht,
mach das jetzt.
Abonniergebot an dieser Stelle. Hörpflicht.
Hörbefehl.
Hörbefehl. Das Wort habe ich gesucht. Hörbefehl.
Und ich habe auch noch einen Hörbefehl für euch.
Ja.
Oder die Überleitung heute golden. Und zwar begrüße ich diesmal die Sabrina mit ihrer Parlamentsrevue. Und ja, das ist ein Podcast, der ist, glaube ich, letztes Jahr vor allen Dingen auf der Subscribe nochmal groß geworden. Tim hat ihn schon davor sehr oft empfohlen und es ist auch ein sehr guter Podcast. Es geht nämlich darum, dass sich die Sabrina dann immer in die Bundestagsberatungswochen reinsetzt, also in die Parlamentswochen reinsetzt und wirklich dann durchgeht und bespricht, welche Entscheidungen so getroffen wurden, welche Beschlüsse, welche Gesetze wurden verabschiedet, welche Diskussionen und Debatten wurden geführt. Sie geht auch öfter und gerne mal in die Ausschüsse rein oder in Untersuchungsausschüsse oder in welche Ausschüsse man eben reingehen darf. Man darf ja auch nicht in alles reingehen oder so draus berichten. Und ja, fasst das immer gut zusammen am Ende der Woche. Da war jetzt eben bis jetzt eben erstmal Sommerpause, weil ja auch der Bundestag Sommerpause hatte. Und jetzt geht es aber auch so langsam wieder los. Und sie hat ein neues Format aufgemacht, nämlich die Landtagsrevue, wo sie sich zu jedem Landtag ein Korrespondent oder eine Korrespondentin geholt hat und sie immer in so, ja, man kann fast sagen, Rasenfunk-ähnlichen Sendungen sich immer so 3-4 Leute zusammennimmt und dann berichten die eben zum Beispiel, was wurde im Sächsischen Landtag entschieden und was wurde in Sachsen-Anhalt und Hessen und irgendwas Viertes war noch in der aktuellen Folge, aber es gibt halt immer durchgemischte Teams. Sie hat lange Zeit noch gesucht, dass sie für alle Bundesländer wirklich einen oder eine Korrespondentin hat, aber das hat sie jetzt mittlerweile auch zusammen. Also mit der aktuellen Folge sind alle Bundesländer das erste Mal besprochen worden und dann bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht, ob es dann immer nach den aktuellen Themen geht oder ob sich halt immer wieder, dass es immer mal so durchwechselt, dass jeder mal drankommt.
Bisschen wie die Ligatur beim Rasenfunk,
genau,
sozusagen. Sehr gut. Ja. Ja, schön. Haben wir mal wieder einen Podcast-Gruß dabei gehabt. Das ist ja auch gar nicht mehr so selbstverständlich, dass wir alle die ganze Zeit noch neue Podcasts entdecken. Deshalb.
Und wenn ihr zum Podstock kommt, gibt es auch zweimal die Sabrina auf der Bühne.
Ah, nice.
Einmal mit einem Einzelvortrag, Dicke Bretter heißt er, glaube ich, und einmal mit dem Tobi zusammen, also Tobi Bayer vom Einschaffen-Podcast, macht sie so eine Diskussionsrunde, ihr seid der Chor. Da soll es wohl drum gehen, dass man ja sozusagen gerne mal so Preaching to the Choir betreibt und wie kann man denn Leute außerhalb seines Chors sozusagen noch erreichen. Mhm. Das könnte auch ganz spannend werden.
Sehr schön. Dann sind wir am Ende für heute. Wir sehen uns leider nicht auf dem Podstock, weil Christopher und ich dann schon fast in den Urlaub abdüsen.
Bella Italia.
Yes.
Urlaub in Italien. Haben wir dann, wenn wir den Brenner runterdüsen.
Aber ihr seht mich auf dem Podstock. Und sehr den Max Snyder.
Sehr gut.
Dann, ach so, aber wir müssen euch noch sagen, was ihr fürs nächste Mal schon mal vorbereiten könnt. Hausaufgaben, Hausaufgaben. Wir halten uns an Jasmins Kommentar vom Anfang, die ja sagte, was ich aber richtig unangenehm fand, war, als ich mal in Peacemaker reingeguckt habe. das haben wir, nein, das war nicht der Anlass, dass wir jetzt das entschieden haben, aber vielleicht wird es trotzdem spannend für dich, Jasmin, und für euch andere auch. Wir werden nächstes Mal nach unseren Urlauben, nach dem Podstock, Peacemaker Staffel 2 besprechen. Also die Serie aus dem DC-Universe, in der, wie soll ich sagen, ein Superheld bisschen andere Wege geht.
In der die ganze Zeit nur ein fliegender Helm unterwegs ist.
Superheld auf Abwägen.
Weil man den Protagonisten ja nicht sehen kann.
In der ein Adler der eigentliche Superheld ist.
Das stimmt.
Genau, das heißt, wenn ihr dazu Sachen loswerden wollt, schickt uns wieder Audiokommentare. Wir machen auch immer in der Launch, erfahrt ihr auch, bis wann ihr dann Zeit habt. Also wir sagen Bescheid, jetzt habt ihr noch eine Woche, um uns Kommentare zu schicken. Also solltet ihr das auch gucken, sagt uns doch mal, wie ihr das fandet, was ihr daran bemerkenswert findet. Und dann nehmen wir das gerne in unsere Besprechung Mitte, Ende Oktober mit auf.
Dann sage ich.
Ja, was sagst du?
Ja, überlege ich gerade. Ciao-Gasm. Ist quasi wegen dem Podcast, ja, ne? Ja. Und Star Trek. Und,
ja. Ja, und weil ich den Sexfilm vorgestellt habe.
Ja, genau.
Ja, tschüss. Also, war schön. Bis bald.
Ciao, Diophil.
Nochmal ein Lacher zum Schluss.
Der drei Fragezeichen nicht rauslacher.
Die drei Fragezeichen, The Real Housewife of Rocket Beach.
Was?
Tante Mathilde.
Ja, was haben wir? Bam, 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 bam. Oh Gott, oh Gott. Bow.
Hey, run back to your masters. Tell them we're not afraid of your kind. Das war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Pow.
I am Eric and I endorse this message.
Ich habe schon lange nicht mehr unser Outro gehört. Vielleicht müssen wir mal einen Piep über Twitter und Facebook legen. Da erreicht man uns gar nicht mehr.
Hat sich auch aber noch niemand beschwert.
Das stimmt.
Stimmt, das ist ja auch der Grund, warum das Discovery Panel schon seit Ewigkeiten ihren Call to Action nicht mehr einspielen, weil da auch noch total alte Social Medias drin angesprochen werden, die sie nicht mehr bedienen.
Ja, aber wir haben halt die tollste Sprecherin für unseren Outro gewonnen. Das können wir nicht weglassen. Das,
jetzt ist es kultisch, würde ein Archäologe sagen.
Das Kult-Outro der Kulturpessimisten.
Ja, ja, ja. Ja, so, ich stoppe die Aufnahme. Jetzt noch was Witziges sagen. Witz. So, jetzt haben wir Aufnahme gedrückt.
Wir sollten immer damit rechnen, dass Erik was Lustiges sagen könnte. Er schiebt irgendwas auf seinem Tisch hin und her.
Schon sehr laut, Erik.
Machst du Hütchenspiel mit uns?
Ich mache meinen Drink jetzt.
Er macht seinen Drink. Der feine Herr hat nicht einfach schon was vorgemixt, sondern mixed on air.
Wahrscheinlich so Holy oder so.
Nee. Gab's im Kaufland im Angebot diese Woche Kaotina Original heiße Schokolade mit Schweizer Schokolade.
Was ist ein Kaotina?
Eine Schweizer Schokolade?
Das ist, glaube ich, die
Marke. Das ist die Marke, ach so. Kaotina, die Kaotina. Ach, mit C. Ach ja, ich glaube, das kenne ich.
Ja.
Schweizer Schokolade. Ich wusste gar nicht, dass sie dort Schokolade anbauen können mittlerweile.
Du bist so doof. Denk doch an die Conchen. Die Conchen machen es zur Schweizer Schokolade.
Aha.
Entschuldigung, die Conchen. Erik macht auch gerade eine Conche, glaube ich. Das gehört er so.
Zur Geschichte.
Viel.
Was können wir über die Kaotina lernen? Bitterkalten Winter 1963. Da ist der Bodensee gefror. Geschmack geht mit der Zeit. 1965. Ich dachte, da hier die erste Packung. Sieht aus wie ein Kaffeefilter.
Ah doch, aber stimmt. Diese braunen Packungen kenne ich aus den 2000ern.
Also ich glaube, ich kenne am meisten die 2011er Variante, wenn ich mir das Design hier so anschaue.
Ah, die haben also zuverlässig alle 6 bis 10 Jahre ihr Design aufgefrischt. So macht man das.
Ja, ich vermute, wenn du im Einzelhandel unterwegs bist, musst du das machen.
Ja, ja.
Ja, ihr habt mich letzte Woche nämlich ganz schön geinfluencert mit eurem.
Hast du auch die Rezepteseite gesehen?
Frühstück trinken.
Nee. Also,
es gibt Moment. Wer hat wen mit was wie geinfluenced?
Jetzt noch mal dabei.
Von vorne die Geschichte.
Na, Erik. Bei dem Frühstück, da haben ja Christopher und Anselm haben ja heiße Schokolade getrunken.
Und das hat gemacht, dass du jetzt auch wieder Schokolade trinken willst.
Und das hat mich geinfluenzert, genau.
Okay, ja. Man muss es ja auch für die Hörenden erklären. Wir sind hier in der Outtake-Show.
Es gibt hier ein Rezept für einen Kaotina-Tomaten-Olivensalat.
Oh Gott, nein. Macht man das Dressing da mit dem Pulver?
Ja, ja.
Oh nee, ich weiß nicht.
Das ist ja wahrscheinlich wie so ein Balsamico-Dressing.
Schmeckt's denn, Erik?
Ja, es schmeckt. Ich habe den ja schon getrunken.
Wir werden übrigens nicht von Kaotina gesponsert, möchte ich an der Stelle sagen.
Hast du dir Sahne obendrauf gemacht?
Nee. Das wäre Overkill.
Hast du einen Schuss reingemacht?
Nee.
Einfach ein schönes
Nachmittagsdrink. Nur pure heiße Schokolade. Genau.
Ich habe übrigens gehört, also es gab ja neulich mal die Diskussion, ob man dieses Getränk heißer Kakao mit Schuss noch Lumumba nennen sollte. Weil es ja.
Was man nicht tun sollte.
Genau, weil man es nicht tun sollte. Jetzt hat aber jemand gesagt, und das weiß ich nicht, deswegen vielleicht ein Aufruf an die Hörer, dass das.
Innen?
HörerInnen, dass das an quasi zu Ehren von Lumumba so genannt wurde. Ich konnte bisher dazu nichts finden, aber vielleicht weiß das jemand mehr. Also ich sag's trotzdem, also ich verwende es nicht in dem Kontext, aber vielleicht gibt es ja so ein sogenanntes Double Turns Out.
Bebe und die Lumumba-Party. Ja, also ich trinke gerne mal so ein Lumumba.
Nee, wir nennen das jetzt wirklich nicht on air die ganze Zeit so, Leute.
Frankfurt am Main, das ist aber, also für Schweizer Schokolade ist das ganz schön weit nördlich.
Na, solange die Conche in der Schweiz steht. Findet ihr es nicht auch ein besonders schönes Wort?
Conche.
Conche.
Ist das nicht so eine Muschel, die man sich ans Ohr hält?
Ich kenne es nur von diesen Maschinen, die die Schokolade durchwälzen.
Conche-Maschine. Ja, ja, ich kenne das aus der Lindt-Werbung, ne?
Genau.
Du hast gerade eben Kult-Pass-Outtake-Show gesagt, dann mache ich noch mal kurz die Kult-Pass-Outtake-Show. So.
Was?
Und weil der Teddy ja eh bloß die Outtakes hört, dann sagen wir jetzt einfach noch mal, gehen wir einfach noch mal in den Outtakes auf die Esel und Teddy Wetten Update-Show ein.
Das kommt aber gleich noch bei der Feedbacki, da kannst du das erwähnen dann.
Ja, also wirst du erwähnt haben.
Teddy hört ja nur die Outtakes.
Nein, er hört alles außer den Hauptteil.
Okay. Aber für Leute, die nur die Outtakes hören, Esel und Teddy sammeln einen Cent Spenden und machen das auch weiter, auch wenn die offizielle Wette nicht bestanden wurde, weil die Schienen zu eng waren.
Ich glaube, es gibt wirklich niemanden, der nur die Outtakes hört.
Also ich hatte tatsächlich recht, die Conchiermaschine, auch kurz Conch genannt, vom spanischen Concha, Muschel wegen der ursprünglichen Muschelform des Troges.
Ja, siehst du? Die Conche.
Erfunden vom
Schokoladenhersteller Rudolf Lindt.
Ja.
Was,
Rudolf,
die Muschel?
Nee, die Conche.
Rodolphe.
Habt ihr denn auch ein Getränk?
Ja, bei mir wird es auch lange korschiert, in einem Eichenfass.
Okay.
Ich habe, kennt ihr ja schon, ein Kalila 12 Years Distillers Edition wieder im Glas.
Kalilas Kübelböck. Kübelbock.
Was?
Das ist auch wieder ein Lano-Verse-Spruch.
Ach Gott, das klingt immer so ein bisschen nach Schlaganfall.
Kalikos Kübelbock, genau. Gab's da.
Davon hast du hier 10 Flaschenöffner geklaut vom Kalikos Kübelbier.
Ich habe die nicht geklaut, die wurden mir ausgehändigt. Sind in meinen Besitz ganz legal übergegangen.
Grüße, Johannes. Ich trinke den ersten Federweißen des Jahres, allerdings in der roten Variante. Also Federroten sozusagen.
Mach's rot.
Rot, mach's rot.
Und der ist von letzter Woche und lag jetzt noch ein bisschen in der Flasche und dann hat er natürlich schon ein bisschen mehr,
ja, im Kühlschrank,
Hefe,
ne?
Als, ja, aber trotzdem hat es ein bisschen mehr, ist ein bisschen hefiger als letzte Woche noch. Man könnte auch sagen, ein bisschen alkoholischer. Aber das wird sich im Laufe der Sendung zeigen. Also für euch, die ihr hört, gezeigt
die
haben.
Alkoholische Gärung.
Genau.
Das ist auch so ein Film, den ich nur über kulturelle Osmose wahrgenommen habe.
Welcher?
Na hier, die Feuerzangenbowle.
Ah.
Ja, da kommt das her.
Den habe ich irgendwann in der Schulzeit mal geguckt. Da gab es bei mir in der Schule immer ein Event, wo alle zusammen Feuerzangenbowle geguckt haben.
In Tübingen wird das immer einmal im Jahr auf dem Marktplatz gezeigt. Aha. Aber es wird natürlich boykottiert, weil die Filmrechte irgendeinem Nazi gehören oder so einer AfD-Unterstützerin. Also jedes Mal, wenn man für die Feuerzangenbowle bezahlt, unterstützt man die AfD.
Also lieber nicht dafür bezahlen, sondern
lieber raubkopieren, genau.
Raubkopieren.
Und ich glaube auch, die Entstehung, es war ja, also ist ja quasi ein Nazi-Film eigentlich, ne? Ist ja in der Nazi-Zeit gedreht worden.
Mhm. Ist aber ein gutes Getränk, Feuerzangenbowle. Ist unterschätzt, glaube ich, weil es natürlich Aufwand ist und gerade wenn man Kinder im Haushalt hat, auch immer ein bisschen gefährlich, da man ja da sehr viel Feuer auf dem Tisch hat.
Und Zangen.
Und Bowle.
Punsch, du dusselige Kuh.
Aber gerade für alle, denen vielleicht Glühwein insgesamt ein bisschen zu süß ist, könnte Feuerzangenbowle durch die stärkere alkoholische Note eventuell was sein.
Ja, beim Weihnachtsmarkt-Ranking eigentlich kann man schon sagen, Feuerzangenbowle auf die 1.
Ich bin ja Team Weißer Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Oder halt absolute 1, Glögi mit Schuss, mit Lakritzschuss.
Was?
Ja.
Was ist Glögi?
Glögi ist skandinavischer Obst-Beerenwein sozusagen als Glühwein. Und dann haben wir in Potsdam halt so einen Pop-Up-Store, der immer parallel zum Weihnachtsmarkt aufmacht. Und da gibt's dann immer so eine Liste mit, keine Ahnung, lass mich lügen, 50 verschiedenen Shots, die man da reinnehmen kann, mit verschiedenen skandinavischen Likören und Bränden und sowas. Und ein Klassiker, den ich gerne mache, ist halt Lakritz-Shots reinmachen oder Lakritz-Minz-Shots. Oder was man sich trauen muss, weil es schon sehr scharf ist, ist so ein Chili-Likör. Das, aber wenn du halt so heiß scharf hast, das brennt einem dann schon auch alles weg. Jetzt sind wir hier schon die Vorweihnachtsfolge geworden. Ja. Dabei ist noch Spätsommer.
Ich bin da eher Team Eierpunsch.
Eierpunsch ist Eierlikör mit was?
Ja, so Sahne und so.
Also Eierlikör.
Ich glaube ein bisschen Weißwein. Also je nach Rezept im das ostdeutsche Rezept ist, glaube ich, noch mit Orangensaft gestreckt.
Mhm. Bei Christophers Familie gibt es ja immer hier Irish Coffee.
Ja, das ist ja quasi fast wie Feuerzangenbowle. Du hast ja auch Zucker, den du abbrennst. Nur, dass das dann Ganze mit Kaffee und Sahne abgelöscht wird.
Und ihr macht das, also weißt du, ob das ein Familiending ist oder ob das immer so gemacht wird, dass es direkt über der Tasse gemacht wird? Weil bei Feuerzangenbowle hast du ja so einen großen Topf, über dem du dann so ein
Also diese Vorrichtung, abbrennst. Die haben wir uns nicht selber gebaut, ne? Das kann man schon so kaufen. Das
ist keine Rasierklinge, die einfach so über die Tasse gelegt wird.
Nee, das ist ja quasi, Scherz. Du hast quasi so ein großes Glas und dann hast du so eine Vorrichtung, wo du so schräg über so ein Stöfchen hältst und dann musst du immer konstant drehen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Das ist natürlich so ein Silvester, wenn man viel Zeit hat, eine schöne Aktion. Und dann gießt man Kaffee rein, um das Ganze abzulöschen. Oh, genau, nee, du löst den Zucker auf, dann zündest du es an, flambierst es, das ist immer ein schöner Effekt. Dann löscht du es mit Kaffee an und dann kommt noch ein schöner Schlagsahne drauf.
Das schmeckt schon geil.
Und du wirst sehr schnell betrunken, aber auch sehr wach. Das ist quasi Red Bull Energy in der Edelversion. Nee, Red Bull Energy, Wodka Red Bull.
In der Weihnachtsversion.
Genau.
Okay.
Ja, wach und betrunken. Wild.
Aber es schmeckt echt ganz gut. Also ich habe das auch erst bei deiner Familie kennengelernt. Also ich hatte das Wort natürlich vorher schon mal gehört. Ich habe mir das noch nie irgendwo bestellt gehabt. Und
natürlich,
glaube ich.
Wenn du das im Café bestellst oder so, dann ist das halt einfach ein Kaffee mit irgendwie Schuss. Irgendwie, wo nochmal so ein Whisky reingemacht wird. Aber das ist natürlich edel.
Na, wenn ich mir das so überlege, da sind ja zwei Komponenten drin, die den Alkoholgeschmack wahrscheinlich sehr überdecken. Zum einen das starke Bittere vom Kaffee und das Zuckrige tut ja auch gerne mal den Alkohol überdecken.
Ja, genau. Also du merkst auch gar nicht, wie betrunken du wirst. Und du kannst dir richtig
die Fresse verbrennen. Geht ja für diese ganzen süßen.
Du kannst dir auch richtig die Fresse verbrennen, ja. Weil du halt erst die kalte Sahne hast und dann denkst du, oh ja, ist in Ordnung. Und dann kommt hinten raus der heiße Rum. Und der heiße Kaffee.
Whisky, oder?
Whisky, genau.
Apropos gilt ja auch für diese ganzen Süßen. Dieser Rosane letzte Woche, der war schon auch tückisch, ne?
Ja.
Der ist zwar eher ein bisschen süßlicher gewesen mit diesem Rosenwasser und was da alles drin
aber
war.
Erik, aber Erik, die HörerInnen wissen noch gar nicht, wo wir waren, oder?
Stimmt.
Erzähl doch mal.
Wo waren wir denn?
Ja, wo waren wir?
Ich wollte das eigentlich erst bei Fremdpodcasten erzählen nachher, damit es alle hören.
Ja, aber das haben die Leute. Okay, dann wissen die Leute, wo wir waren. Außer Teddy, der nur den Abspann hört.
Der hört nicht nur den Abspann.
Wir können doch über das Event nochmal an sich reden.
Ja, aber ich dachte, das können wir da machen.
Das
Event an sich
ist ja nicht das Fremdpodcasten.
Also, wenn ihr das gehört habt, wisst ihr, ob wir uns geeinigt haben, da nochmal drüber zu sprechen. Komm, lass uns beim Fremdpodcast nochmal drüber sprechen, Erik.
Okay.
Auch dann über die Drinks. Also, ihr werdet es schon gehört haben. Es waren sehr gute Drinks.
Ja.
Ich war beim großen Jubiläum. Der VfL Wolfsburg ist 800 Jahre, nein, 80 Jahre alt geworden. 8000
Jahre
Wolfsburg. 8 Millionen Jahre. 80 Jahre geworden. Und ich war im Stadion zum großen Jubiläumsspiel gegen Köln und zum vorher gelagerten Fanmarsch vom alten Stadion zum neuen Stadion. Und es war richtig schön. Es hat natürlich genau am Ende des Fanmarschs einmal so richtig fett geschüttet, dass alle richtig nass waren. Ich hatte einen Schirm dabei. Wir standen dann, glaube ich, so zu sechst unter meinem Regenschirm mit den Leuten, die so um mich rum waren. Es war ein absolutes Freakspiel. Ich habe alle Wolfsburg-Ikonen aus dem Internet getroffen, aka Dennis und Antonia, die auch immer im Wechsel mit mir mal beim Rasenfunk über VfL Wolfsburg berichten dürfen. Und es war einfach sehr, sehr schön und spannend und ein richtig schönes Erlebnis.
Willst du noch über das Trikot erzählen? Da gingen ja schon am Freitag Bilder über meilenlange Schlangen.
Yes, ja, genau. Es gibt ein Jubiläumstrikot, ein Retro-Trikot, was richtig schön ist und wo der Verein mal wieder sehr viel richtig gemacht hat. Sie haben nämlich schon lange im Vorfeld auch mit Fanszene und so weiter darüber gesprochen, wie sowas am besten aussehen sollte. Und oh Wunder, Es ist ein Zinnenlogo drauf. Das ist beim VfL Wolfsburg ein großer Diskussionspunkt zwischen Fanszene und Verein, dass irgendwann das Logo geändert wurde und dort keine Zinnen mehr auf dem W drauf sind, wie bei einer Burg oben. Und jetzt auf dem Jubiläumslogo, Trikot mit dem Retro-Logo, da ist jetzt wieder ein Zinnenlogo drauf. Und es wurden 10.000 Stück produziert. Und es gab quasi um 9.45 Uhr einen Verkaufsstart am Stadion und online. Und die Schlangen standen wohl ums ganze Stadion einmal rum. Und ich war natürlich nicht in Wolfsburg, aber der liebe Dennis hat sich in die Schlange gestellt und für mich eins mit erobert, weil online bin ich auch nicht reingekommen. Und auch wieder sehr klug, was der Verein jetzt macht, ist, sie haben, nachdem diese Charge sozusagen ausverkauft war, verkündet, dass es nochmal eine Nachbestellrunde gibt, die aber diesmal mit Vorbestellung funktioniert. Das heißt, man kann jetzt bis zu einem bestimmten Termin noch ein Trikot vorbestellen. Das wird dann erst im Januar ausgeliefert, also nach dem Jubiläumsjahr. Aber so lange dauert sowas halt, wenn man was mit Vorbestellung macht. Und damit graben sie aber jetzt natürlich so ein bisschen diesen Schwarzmarkt ab, der normalerweise nach sowas entsteht, dass jetzt Leute für Schweinegeld die Trikots sofort online verkaufen. Und genau für solche Leute ist es natürlich jetzt ideal, dass es nochmal die Chance gibt. Ich glaube, die verkaufen noch mal 10.000.
Da bin ich gespannt.
Ja, ob wir diese Zahl überhaupt irgendwann erfahren. Ja, wahrscheinlich im Finanzbericht in 3 Jahren oder sowas. Aber auf jeden Fall ein sehr schönes Jubiläum. Leider 3-3 statt 3-2 ganz am Ende ausgegangen. Aber hat Köln sich auch verdient gehabt am Ende des Spiels. Kann man nicht anders sagen.
Ja.
Ja, so viel zum VfL Wolfsburg und warum meine Stimme heute im Laufe der Sendung vielleicht etwas angeschlagen war, weil ich natürlich gestern ein bisschen gesungen und gebrüllt habe, man kennt es.
Hast du Currywurst gegessen?
Ich habe natürlich Currywurst gegessen, gehört dazu im Stadion.
Vegan oder nicht vegan?
Vegan, es gibt jetzt die vegane Currywurst auch endlich im Stadion.
Endlich kann der deutsche Arbeiter auch sein Kraftriegel vegan genießen.
Yes.
Judy, wollen wir anfangen?
Ist immer so weit.
Ja. Das ist immer dabei. Das ist prima.